Hallihallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino, Finanzedition. Herzlich willkommen unser Finanzexperte Maxi.
Hallo, ich bin Maxi. Ja. Finanzexperte, so.
Ja, weil ich habe gehört, du hast dein Abi auf einem Wirtschaftsgymnasium gemacht.
Ich hatte einfach nur ein bisschen mehr Wirtschaftsunterricht in der Schule.
Mehr als
aber,
ich.
Ja, das Ding ist auch, wir kommen hier direkt schon wieder von ins Thema rein. Ne? Wenn wir da gelernt hätten, was Shorten ist. Ja, dann wäre ich vermutlich jetzt reicher. Reicher klingt auch gut, als wäre ich reich so.
Reicher als jetzt ist aber nicht falsch, ne?
Ja.
Ja, wir können ja mal kurz, also wir haben hier gerade eben schon eine Nahtoderfahrung gehabt, weil eine Taube ans Fenster geflogen ist.
Mhm.
Und zwar eine ganz schön dicke Taube, würde ich sagen.
Hat gut geknallt auf jeden Fall.
Hat gut geknallt und jetzt ist die Scheibe dreckig, ein bisschen.
Ja, muss er Jens sauber machen einfach
müssen
wieder.
Müssen wir wieder sauber machen. Genau, also vielleicht sind wir jetzt am Anfang ein bisschen durch den Wind.
Ah ja, traumatisiert quasi.
Traumatisiert und gucken die ganze Zeit aus dem Fenster, um zu gucken, ob die nächste Killertaube kommt, um uns zu holen.
Ja, genau.
Aber ja, schön, dass wir heute wieder hier zusammen sein können und über Filme sprechen können.
Mega, oder?
Im Juli, wo ja jetzt auch unser Lieblingskino, das Filmforum, Shoutout Filmforum in Duisburg,
Grüße.
Wieder auf hat.
Ja, nice, ne?
Und ich habe eigentlich auch schon rausgesucht, was man da so gucken könnte, bevor wir in den Urlaub fahren. Aber mal gucken. Also Sonntag oder Montag.
Ja. Okay.
Okay,
ich habe auf jeden Fall Bock, der Rausch zu gucken.
Ja, der läuft aber noch nicht.
Genau, der läuft Ende des Monats, Ende Juli, glaube ich. Oder so ab 3. Juliwoche oder so.
Ja. Später im Juli läuft der. Genau.
Ja. Genau, da habe ich sehr viel Bock drauf.
Ja,
sonst, ich habe letztens geträumt, dass wir nochmal Nomadland gucken, aber auf Deutsch auch.
Mhm.
Und irgendein Problem hatte ich da noch damit. Also nicht jetzt mit dem Film oder dass wir es auf Deutsch gucken, sondern irgendwie mit dem Termin. Ich weiß auch nicht, es war total weird. Und dann war ich so, nee, ich will aber nicht Nomadland gucken und auch nicht auf Deutsch. Und das passt mir auch nicht wegen das und das. Und
das
ey, es war einfach traumatisch. Ne? Also, wenn das deine schlimmsten Probleme sind, du, da
ja,
weiß ich aber auch nicht.
Dann ist es echt schlimm.
Ich bin schweißgebadet aufgewacht, du.
Schlimmster Albtraum seit Wochen.
Ja.
Oh Gott.
Naja.
Okay.
Aber ich habe es eben schon kurz angeteasert, Rebecca, über welchen Film reden wir denn heute?
Ja, wir reden heute über The Big Short, ein Film zur Finanzkrise 2008. 2007?
Ja, hat sie 2007 angefangen. War 2008, aber erst so in Europa, da war Europa erst betroffen.
War der Peak nicht 2008?
Ja, der Peak war 2008, aber die hat 2007 angefangen.
Achso, ja gut. Also auf jeden Fall diese Finanzkrise, wo Millionen von Leuten ihre Jobs verloren haben, ihre Wohnungen, Häusers verloren haben.
Mhm.
Ja, darüber haben sie einen Film gemacht. Von Adam McKay ist dieser Film. Und wenn ich mich nicht recht irre, nee, so sagt man das nicht, oder? Wenn ich mich recht erinnere oder wenn ich mich nicht irre, dann ist Adam McKay ein Regisseur, der zum Beispiel auch Weiß gemacht hat.
Ah ja, das kann natürlich gut sein.
Der ist eigentlich so ein Dokumentarfilmmacher, aber macht auch hier und da, vielleicht rede ich auch gerade nur Scheiße.
Mal Filme, die nicht Dokumentarfilme sind, aber auch nach einer wahren Begebenheit handeln.
Aber genau, richtig, ja. Mhm. Also auch so, auch gerne mal so Politik oder halt so Finanzkram wie jetzt.
Mhm.
Also Sachen, worüber man eigentlich auch guten Dokumentarfilm machen könnte.
Ja. Genau.
Ich meine, man kann über viele Sachen guten Dokumentarfilm machen.
Zum Beispiel über uns?
Ja. Vielleicht jetzt noch nicht.
Okay.
Vielleicht erst in ein paar Jahren, wenn wir so richtig erfolgreich sind.
Okay.
Aber genau, der Film ist mit ganz vielen tollen Männern, weil Frauen kommen eher weniger vor. Entschuldigung, es ist halt so Wall Street, ne, damals, vor allen Dingen gab es dann eigentlich nur Männer. Also auf jeden Fall, wer spielt mit?
Hey, wollen wir nicht erstmal darüber reden, was wir so zuletzt gespielt haben?
Ja, aber ich möchte einmal kurz sagen, wer da mitspielt. Es war
okay.
Ryan Gosling, wer spielt noch mit?
Steve Carell.
Okay, Brad Pitt.
Ja, wie heißt der? Oh, der eine Typ mit den kurzen Haaren, fast Glatze. Jeremy Renner
ist der von Marvel.
Jeremy Irons? Ey, ich weiß auch nicht.
Also auf jeden Fall spielt auch noch mit hier.
Marissa Tomei spielt noch mit, das ist Steve Carells Frau. Da habe ich auch einen Fact gleich
Ach so, die bei Spider-Man auch
spielt. Ja, Christian Bale spielt auch, mal das schon gesagt.
Ne? Nee, habe ich nämlich noch nicht
Christian gesagt. Christian Bale spielt
du sagst Christian Bale und dann sagst du einfach Jeremy Renner und dann sage ich so, nein.
Ja, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt.
Ja, genau, also das sind so die...
Brad Pitt schon?
Brad Pitt habe ich gesagt. Okay. Brad Pitt ist ja auch Producer in dem Film.
Margot Robbie und Selena Gomez sind auch da.
Das stimmt, ja.
Aber die sieht man nur kurz.
Ja.
Kommen wir auch später zu. Die
spielen sich selber in dem Film. Ja, Brad Pitt ist auch als Producer am Start mit seiner Produzentierfirma.
Mhm.
Plan B.
So heißt es bestimmt.
Plan B ist ja seine.
Ja?
Mhm.
Guter Name eigentlich. Ja. Wegen Brad oder?
Ey, was
weiß oder ey, einfach
hab
so.
Ich ihn jetzt nicht gefragt.
Okay. Machen wir beim nächsten Mal einfach.
Ja, beim nächsten Mal schreibe ich ihm auf Instagram oder so. Hat er überhaupt Instagram?
Glaube ich nicht.
Weiß auch nicht.
Ich glaube, der ist zu, war schon zu berühmt dafür.
Ja.
Ihr müsst es, glaube ich, nicht sagen.
Nee, ich muss private bleiben.
So, geil.
Soll er auch. Soll er auch. Weißt du, wer kein Social Media hat und was, das fuckt mich richtig ab.
Wer denn? Jeremy Renner?
Nein, Adam Driver.
Echt? Ah, fuck, das ist ja richtig hart für dich. Aber vielleicht gibt es irgendwelche Adam Driver Subreddits.
Gibt's bestimmt. Aber ich will wissen, was
so alle zwei Tage irgendwie das Oberkörperfreibild von Star Wars gepostet wird.
Ja, aber das kann ich ja selber einfach googeln. Ja, ich ja
aber das von. Ist ja besser, wenn das jemand anders postet und du siehst es in deiner Timeline einfach.
Mm, okay. Ja, werde ich mal drüber nachdenken.
Hm. Also von Adam Driver erfährt man gar nicht so, was der so macht.
Gar
so.
Nichts. Nee. Da krass. Muss man. Also ich meine, von ihm weiß ich nur, dass er mit Lady Gaga momentan diesen Film House of Gucci macht.
Mhm.
Beziehungsweise, das ist bestimmt schon abgedreht. Ja, da gab es ein paar Fotos vom Set.
Ah ja.
Also, ich weiß nicht genau, ob das offizielle Fotos waren oder so Paparazzi-Fotos. Aber da hat man ein bisschen was von dem neuen Projekt gesehen. Naja, wie auch immer, was hast denn du zuletzt so gesehen?
Schön, dass du fragst, Rebecca.
Ja.
Ich habe mal ein bisschen mehr geguckt wieder.
Kommt jetzt ganz überraschend hier, diese Frage.
Und zwar habe ich geguckt, Viva the Underdogs.
Okay.
Viva the Underdogs ist so eine Mischung aus Dokumentation und Konzertfilm über die australische Metalband Parkway Drive. Metal-Fans wird der Name was sagen.
Mir sagt das auch und was und ich bin das, kein Metal-Fan.
Sehr gut. Und das beleuchtet so ein bisschen irgendwie ihre große Headliner-Tour, auch mit vielen deutschen Orten, die dann gipfelt im Wacken Open Air, also dem irgendwie Mekka der Metal-Fans, so wird es betitelt. Will ich auch nicht abstreiten, ist ja ein riesengroßes und beliebtes Festival. Und da wird auch einfach, werden auch so die Anfänge von denen noch ein bisschen beleuchtet, dass es einfach irgendwelche Surfer-Kids aus Australien sind, die so in Badehose und Shirt anfangs auf der Bühne standen und mittlerweile halt irgendwie eine der größten Metal-Bands in Deutschland sind.
Hatten die auch
nicht in Deutschland, weltweit sind.
Hatten die auch Flipflops
an? Nee, die hatten schon richtig Schuhe an. Auch. Also, die so arm sind die nicht.
Irgendwie Flipflops und Metal passt irgendwie in meinem Kopf nicht zusammen.
Nee, passt auch nicht, aber du weißt es ja selber aus eigener Erfahrung, wenn man Flipflops trägt, ist die Chance, sich zu verletzen, ziemlich hoch und das wäre schon ungünstig, dich auf irgendeiner riesengroßen Tour zu verletzen.
Alter, die Wunde ist immer noch
also,
nicht geheilt, okay?
Das sind halt einfach nur so ein paar Surfer-Kids, die dann irgendwie mega, relativ schnell mega berühmt wurden auch. Auf jeden Fall gute Band. Kann man als Metal-Fan und Parkway Drive-Fan auf jeden Fall gucken. Ist jetzt aber auch nicht sonderlich spektakulär und hat jetzt auch nicht so eine große Spannungskurve oder so. Also es ist nicht so, als sind die mal irgendwie so niedergeschlagen worden, sondern die hatten einfach immer so einen stetigen Weg nach oben, bis sie dann halt irgendwie in Anführungsstrichen ganz oben angekommen sind.
Okay.
Toll, ne?
Ja,
toll. Genau, kann man, das hat mich richtig geärgert, ne? Ich hab gelesen, dass man den gucken kann auf Netflix. Irgendwie ab dem, keine Ahnung, sagen wir 13. oder 14. Juni.
Kann man aber gar nicht.
Nee, kann man nicht. Weil anscheinend ist es nur auf dem US-Netflix ab dem Zeitpunkt veröffentlicht. Aber deutsche Medien oder Internetseiten haben natürlich gedacht, dass das auch in Deutschland ist oder haben verschwiegen, dass die offizielle Bekanntmachung nur für das US-Netflix gilt.
Mhm.
Deswegen war ich am 14. drauf und hab's nicht gefunden. Und dann dachte ich, ja komm, vielleicht kommt es ja zu einer weirden Uhrzeit, so Zeitverschiebung, man weiß ja nie, bla bla bla. Und am 15. war es auch nicht da und am 16. war es auch nicht da. Ja, und dann habe ich es im US-Netflix geguckt.
Also,
ärgerlich auf jeden
Arschlöcher.
Fall. Genau. Deswegen kann man das halt gerade nicht so gucken. Aber ja, wenn man das unbedingt gucken möchte, findet man da bestimmt Wege. Ja, was hast du denn so gesehen? Willst du erstmal was sagen?
Ich habe, ich weiß gar nicht, warum ich so jetzt in meine Letterboxd Diary gucke, weil ich habe original einen Film gesehen, außer The Big Short, und zwar Midsommar. Midsommar, das ist ein Film von Ari Aster, eine Art, ich glaube, warte mal, was sagen denn offiziellen Quellen dazu, was das für eine Art Film ist? Lemmy.
Sehr gut vorbereitet.
Ja, Entschuldigung. Ja, ich dachte immer, pass auf, ich dachte immer, es ist ein Horrorfilm. Mhm. Deswegen habe ich den super lange nicht geguckt. Weil ich war so, Horrorfilme? Nope. So, und dann wurde mir aber gesagt, der ist gar nicht so horrorig. Der ist mehr so ein bisschen Psycho-Thriller-mäßig. Also auch nicht Thriller, eher so Psycho einfach. So richtig so ein bisschen verstörend, aber nicht so Jumpscare, überall ist Blut mäßig.
Ja, aber das müssen ja Horrorfilme auch nicht immer so. Es sind ja nicht alle Horrorfilme, sind ja Jumpscare, überall ist Blut. Es gibt ja auch so psychologische Horrorfilme.
Ja, aber genau, also in dem Film wird man halt kaum so erschreckt. Also das ist eigentlich das, was mich sehr stört an Horrorfilmen, dass man so erstreckt wird. Mhm. Jumpscares und so, finde ich, löst bei mir nur Terror aus und nicht die gute Art von Terror, sondern eher die Art von Terror, dass ich nicht mehr weitergucken will. Das heißt, ich habe den total lange nicht gesehen, aber ich habe halt sehr viel Gutes davon gehört und wie gesagt, dann wurde mir gesagt, das ist eigentlich gar nicht so ein Horror-Horrorfilm, sondern eher so ein bisschen psychomäßig, dass es dich so ein bisschen abfuckt, aber nichts, wovor man sich irgendwie doll gruselt. So. Und deswegen habe ich gestern gesagt, pass auf, wir gucken den jetzt. Habe ich dem Jens gesagt, pass auf, wir gucken den jetzt. Und in dem Film geht es darum, die Hauptrolle spielt Florence Pugh, die man ja schon aus vielen anderen Filmen kennt.
Als Zac Braffs Frau?
Als Zac Braffs Freundin, die ne jetzt hier mit Black Widow auch ins Kino kommt bald und bei Little Women mitgespielt hat. Und bei ganz vielen anderen Filmen. Naja, wie auch immer, diese Frau spielt da die Hauptrolle, und zwar Danny, und die fliegt mit ihrem Freund und noch drei anderen von seinen Kumpels nach Schweden für den Sommer. Und zwar, genau, und zwar in so eine Art Kommune, wo die so um Midsommer, also um so den 21. Juni rum, so krasse Feste feiern. Und um sich das halt so anzugucken und so ein bisschen, ne, Sommer in Schweden, Europa, voll cool, weil es sind Amerikaner in dem Film. Naja, und diese Kommune, die hat so ein paar weirde Rituale und es wird quasi von Tag zu Tag einfach abgefuckter. Und man als Zuschauer denkt sich auch so, alles klar, was ist mit denen kaputt? Und ja, mehr will ich eigentlich gar nicht verraten. Der Film geht 2 Stunden 20. Ich finde, am Anfang muss man so ein bisschen reinkommen. Oder was heißt am Anfang? Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass der sich zieht. Vor allen Dingen so ab der Hälfte bist du halt schon so, Alter, was passiert hier? Oh mein Gott, was passiert jetzt? Oh mein Gott, was passiert jetzt? So ein bisschen. Und es ist halt auch ein bisschen verstörend irgendwie so. Also, Jens fand den Film nicht so gut. Mhm. Aber ich finde ihn eigentlich echt ganz gut. Also, der ist von den Bildern her ist der krass, weil das ist halt so Schweden, du hast halt die ganze Zeit Sonne, weil es ist halt um Midsommar, es ist relativ weit nördlich in Schweden, das heißt, du hast eigentlich nie Nacht, es scheint immer die Sonne, du hast grüne Wiesen, blauer Himmel, alle haben so weiße Kleidchen an und so, das sieht mega geil aus und so Blumenkränze und das ist auch so ein bisschen der Kontrast, also zwischen dem, es sieht mega schön aus die ganze Zeit und die Sonne scheint und du bist so, die Umgebung ist so super positiv und fröhlich und was dann passiert, ist halt richtig abgefuckt und ja, halt das Gegenteil von fröhlich und spaßig, sondern eher verstörend. Und dieser Kontrast ist sehr, sehr interessant. Und ich finde es auch interessant, wie dieser Film, also da passieren Sachen, wo du denkst, okay, das würde dann niemals, niemals wirklich so passieren. Aber in dem Film, du nimmst denen das ab, dass wirklich so solche Sachen passieren. Also so, manchmal denkt man so, das hätte doch niemals ein Mensch gemacht. Ja, also irgendwelche Entscheidungen treffen oder so. Und dann, aber in dem Film, weil man sich halt irgendwie in diese Kommune, also die kommen da erst rein, so als Fremde mehr oder weniger, und dann ja, integrieren dich die sich da so ein bisschen, und dann nimmst du denen das schon ab, dass sie da so drin sind und dann halt auch so agieren, wie sie dann das am Ende quasi tun. Obwohl am Anfang waren sie ganz andere Personen quasi. Naja, auf jeden Fall gibt es momentan auf Amazon Prime, kann man sich angucken. Und ja, ist wahrscheinlich nicht für jeden was. Das ist eher so ein, wie gesagt, so ein bisschen Psychokram und nicht so Grusel.
Mhm.
Aber ich fand den eigentlich ganz gut. Das war
okay, cool. Ja, ich habe den auch irgendwo in der Tiefe meiner Liste habe ich den auch stehen, weil der ja auch recht gute Bewertungen bekommen hat. Auch.
Ja, genau.
Ja, ich habe geguckt noch Weathering With You. Den haben wir ja mal im Kino gesehen. Das ist, für alle, die den nicht kennen, der quasi Nachfolger von Your Name, also auch ein Anime von, ich glaube, Makoto Shinkai heißt der oder so. Mit einem sehr coolen Zeichenstil, der auch, ja, ich sag mal, Leuten, die jetzt nicht mega Weeps sind, also Anime-Fans, ich weiß nicht, ob die Definition richtig ist,
ich auch nicht.
Auch sehr gut abholt. Und ja, da geht's halt um ein Mädchen, was durch ihre besonderen Kräfte halt das Wetter beeinflussen kann.
Mhm.
Und um noch so einen jungen, oder die sind so im Teenager-Alter, der sie dabei begleitet, und dann, ja, machen die da halt so Kram. Ich weiß auch nicht, ich möchte auch gar nicht so viel von erzählen. Der Film ist ganz cool, so besonders, wenn einem Your Name gefallen hat, so kann man den auch ganz gut gucken. Den gibt's gerade auf Netflix auch, auf Prime. Und ja, mir hat er wieder sehr viel Spaß gemacht auch. Also.
Ja. Ich fand den ja damals auch gut.
Ja, ich fand ihn nicht so gut wie Your Name, aber das ist halt auch, wenn man was zum ersten Mal sieht oder so eine Art zum ersten Mal sieht, dann flasht das einen ja immer ein bisschen mehr, ne?
Ja.
Aber das ist schon so ein solider Nachfolger auch.
Mhm.
Ist auch so ein bisschen, so geht's so in die Coming-of-Age-Richtung. Das ist ja wie mit allen Filmen, wo irgendwie so Teenager die Hauptrolle spielen. Das ist immer so ein bisschen Coming-of-Age mit.
Ja.
Ja, sehr gut. Du hast nichts mehr, ne?
Nee, ich überlege gerade, ob ich irgendwelche Serien noch geguckt habe. Wir haben die zweite Staffel oder den zweiten Teil von Lupin geguckt.
Mhm.
Diese Netflix Detektiv, na, ist ja nicht Detektivserie, aber da spielt Omar Sy die Hauptrolle, den man vielleicht kennt von Ziemlich Beste Freunde.
Mhm.
Und ja, der ist so ein Gauner, aber ein Gentleman-Gauner, wie man so gesagt wird. Das heißt, der bedroht niemanden mit einer Waffe oder so. Der stiehlt zwar Sachen, aber der macht das mit Klasse. Und ist eigentlich ganz unterhaltsam irgendwie. Es waren 5 Folgen jetzt nur. Also der zweite Teil war auch nur 5 Folgen, gehen so 3/4 Stunde jede Folge. Ja, ist halt eine französische Produktion.
Loki habt ihr auch gesehen, oder? Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Ich weiß nicht, ich habe auch, wie gesagt, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, so ich brauche einfach so eine Marvel-Auszeit.
Ja, kann ich verstehen.
Aber ist die Serie wenigstens witzig?
Ja, bis jetzt, ich glaube, wir haben bis jetzt 3 Folgen geguckt.
Mhm, die vierte kam
diese
Woche.
Die vierte ist auch schon raus, ja, die haben wir noch nicht gesehen, aber die gucken wir wahrscheinlich diese Woche noch. Ja, doch, eigentlich finde ich das bis jetzt ganz interessant irgendwie. Es ist was anderes. Ich finde, das ist, also bis jetzt jedenfalls, fühlt es sich sehr anders an als die anderen Marvel-Sachen. So ein bisschen.
Hm. Okay.
Und ja, mal gucken, wo das noch hingeht. Also kann sein, dass die, momentan jedenfalls ist es halt noch ein bisschen anders, aber man kennt das ja von Marvel, dass sie gerne mal in alte Muster wieder dann zurückfallen. Und dann bist du so, wieso? Aber we will see.
Okay. Ja, ich habe dann noch geguckt, Now You See Me.
Mhm.
Das ist so, ich will da auch gar nicht großartig weiter drauf rumreiten. So ein Zauberer, die Unfassbaren. So ein Zauberer-Heist-Film mit einem relativ hochkarätigen Cast, würde ich sagen. Ich fand ihn ganz unterhaltsam. Der hat nicht so gute Bewertungen bekommen. Ich finde aber, wenn du dir halt mal also so vor Augen hältst, dass es ja irgendwie Zauberer sind und die schon irgendwie so irgendwie Trick, also Täuschungen und alles hinkriegen, so ja, ey, da weiß ich nicht, da muss man da nicht so großartig umherreiten. Also dadurch, dass ich ja nicht wusste, was passiert und wie man da noch Twists einbauen kann, weil die sind halt allmächtig, in Anführungsstrichen, fand ich den eigentlich ganz unterhaltsam. Vielleicht ein Ticken zu lang. Ja, ansonsten war schon okay. Und dann habe ich noch geguckt, ich habe noch zwei Sachen, die ich ansprechen möchte.
Okay.
Dann habe ich geguckt, The Internet's Own Boy, The Story of Aaron Swartz. Aaron Swartz ist einer der Mitbegründer von Reddit. Sehr intelligenter junger Mann gewesen, der hatte sich nämlich umgebracht und das ist eine Doku über ihn.
Okay.
Wo quasi Familienmitglieder, Arbeitskollegen, Freunde, sowas da was gesagt hatten. Und der, ja, der hat sich immer, der hatte wenig Ansprüche selber, der hat sich mit wenig zufrieden gegeben und wollte aber immer irgendwie die Welt zu einem besseren Ort machen, quasi. Mhm. Also wirklich jetzt zu einem besseren Ort machen und nicht so wie das alle Tech-Größen zur Zeit sagen, so ja, wir machen die Welt zu einem besseren Ort, bla bla bla. Der war zum Beispiel einer der Ersten, der, und ich fange anders an, der hatte eine Seite geschaffen, wo man zu einem Thema Sachen aufschreiben kann, die man weiß. Sozusagen eine freie Enzyklopädie.
Mhm.
Aber 5 Jahre bevor Wikipedia entstanden ist. Wo die damals, wo so seine Brüder gesagt haben, ey, warum sollte das jemand machen? Das ist ja voll lame. Warum schreiben da, sollten da Leute einfach ihr Wissen reinschreiben? Und dann meinte sein Bruder, und jetzt sind wir so, wenn irgendwer Wikipedia sagt, so, ja, wir hatten das ja schon 5 Jahre vorher. und er hat sich auch sehr viel dafür eingesetzt, dass so wissenschaftliche Paper, die hinter Paywalls sind, frei zugänglich werden. Ja. Quasi das, was Sci-Hub gerade macht. Und ja, dafür wurde er strafrechtlich verfolgt in Amerika. Die haben ihn da so quasi als Exempel genommen und irgendwann ist er halt daran gebrochen und hat sich das Leben genommen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Und da gibt's halt so mega krasse Verschwörungstheorien auch dazu.
Oha.
Aber der Typ ist auf jeden Fall ein solider Mann gewesen.
Krass.
Auch recht sympathisch von den Videos, die man noch so sieht, die so aufgezeichnet wurden. Mhm. Mega gut. So, und dann habe ich was geguckt und das habe ich eigentlich schon instant bereut, als ich es angeklickt habe.
Oh, oh.
Ich habe eine Netflix-Serie geguckt. Nicht eine Serie, ich habe mir die erste Folge angeguckt.
Ja.
Und zwar von Sex/Life. Also das ist mit so einem Slash geschrieben. Oh mein Gott.
Ist das diese,
also,
Pollen? Nee.
Ich weiß, nee, die ist aus Großbritannien. Also die spielt zumindest in Großbritannien.
Okay.
Ja, und da geht's halt um eine Frau, die auf dem in so einem Vorort wohnt, ein krasses Haus hat, einen voll lieben Ehemann und eine Familie und eigentlich wunschlos glücklich sein sollte, aber nicht wunschlos glücklich ist, weil sie sich an die Zeit zurücksehnt, wo sie so einen abusive Lover hatte.
Mm.
Und das wird so ein bisschen aus ihrer Sicht erzählt und das ist alles sehr schlecht geschauspielert, die Texte sind sehr schlecht und ich habe nur die erste Folge geguckt und da, also man sieht da schon, die ist schon relativ explizit. Und ich glaube, dass das demnächst auch irgendwie großartig auf der Startseite beworben wird, weil Sex sells so, Leute klicken da drauf und gucken das dann an, weil sie einfach mehr Brüste sehen wollen oder so.
Also, ich habe davon noch gar nichts gehört.
Jo. Ja, wart ab, ey. Nächste Woche ist es Frontpage bei Netflix. You heard it here first.
Ach so, ist das noch gar nicht draußen auf Deutsch?
Doch. Ich habe es auf Netflix geguckt.
Aber warum wird das dann jetzt nicht...
Vielleicht müssen das erst mehr Leute anfangen damit. Also, vielleicht muss ich das erst rumsprechen und dann wird das so auf der Frontpage beworben.
Okay. Macht nicht so viel Sinn, aber...
Naja, doch, wenn es mehr Leute gucken, dann steht das irgendwie so bei Top 10 in Deutschland. Und dann taucht
ja,
das
aber willst
auf.
Du nicht Sachen bewerben, die, nie, also, damit
ja,
Leute auf Sachen aufmerksam werden?
Ja, klar. Vielleicht haben die selber nicht so viel Vertrauen in die Serie. Das kann natürlich auch sein. Die ist auf jeden Fall, ist es richtig schlecht geschauspielert und ich finde, es macht doch einfach keinen Spaß zuzugucken. Also ich weiß nicht, wie man irgendwie, da wahrscheinlich, weil man sich selber nicht in so einer, wie, was heißt abused auf Deutsch?
Top, nee.
Ja, sagen wir, in so einer toxischen Beziehung befindet. Vielleicht guckt man das deshalb gerne so, weil ich glaube, Leute, die genau das erlebt haben, gucken, würden das nicht freiwillig gucken.
Ja.
Oder so. Ey, aber das ist nur meine Meinung. Ich kann die auf gar keinen Fall empfehlen.
Okay.
Guckt die ja nicht.
Alles klar, hätte ich jetzt, glaube ich, auch nicht vorgehabt.
Ja, es ist, ja.
Ja, Warning.
Ich dachte zwischendurch muss man vielleicht auch mal was nicht so Gutes gucken, damit man die richtig geilen Sachen appreciaten kann.
Ich habe heute wieder, ich höre so manchmal den Spotify so Mix for You.
Mhm.
Und da war ein Lied von, ich habe rausgefunden, wie der Typ heißt, der Call Me By Your Name die Lieder gemacht hat, und zwar Safian Stevens.
Mhm.
Und ich habe irgendwie Safjan oder so gesagt, weil da halt ein J drin vorkommt. Und ich war so, das ist ein J, wie wird das ausgesprochen? Also Safian Stevens heißt der. Auf jeden Fall war in meinem Mix ein Lied mit drin, was bei Call Me By Your Name vorkommt. Und ich war direkt so, boah, lass den jetzt nochmal gucken. Aber dann muss ich zum Yoga fahren.
Ah ja, heute?
Ja, heute habe ich das gehört. Puh, sogar ohne zu weinen.
Sehr gut, sehr gut. Und stolz auf dich.
Dankeschön.
Vielen Dank. Genug über andere unwichtige Filme gesprochen, weil schließlich reden wir über einen anderen Film in dieser Folge.
Ja, und zwar The Big Short.
Yeah.
The Big Short. Weil ich glaube, der ist von 2015.
Korrekt. Aber der ist Anfang 2016 in Deutschland rausgekommen.
Ah, okay.
Im Januar. Irgendwie 7. Januar oder
also
so.
Also nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt hier nicht im Raum sind, a.k.a. alle außer mir.
Warte, ich, du willst es gerade hier sagen, ne?
Nein.
Meine Vorbereitung?
Nein.
Nicht? Okay.
Ich will dich exposen.
Okay.
Maxi sitzt hier mit drei ausgedruckten.
Es sind
DIN A4.
Vier.
Mit vier ausgedruckten.
Aber dir fehlt es auf der vierten Seite sind
zusammengetackerten DIN A4 Blättern.
Ja, ich hab mir quasi das Tablet meiner Großeltern genommen. Papier.
Oh mein Gott.
Ja.
Aber das hast du ausgedruckt, das hast du am Berechner zusammengeschrieben.
Genau, ja, ja.
Also es ist nicht irgendwie handschriftlich geschrieben, das ist schon zusammengetippt und ausgedruckt hier so. Vier zusammengetackerte vier DIN A4 Seiten. Also, Maxi ist vorbereitet. Ich habe eigentlich nur auf meinem Tablet Notizen gemacht. Also ich habe mehrere Passagen zweimal mir angeguckt, weil ich war so, okay, was ist passiert? Und habe mir einfach nur so Wörter aufgeschrieben mit Fragezeichen hinter. Kann ich gleich mal vorlesen. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie viel ich heute hier so
noch lernen kann.
Auch, ja, lernen wahrscheinlich viel, aber wie viel ich ja auch also wahrscheinlich kann ich nicht so viel hier
zu beitragen.
Beitragen.
Also überhaupt kein Problem. Denn erstmal Disclaimer vorweg. Wir sind beides keine Finanzexperten, auch wenn Becky das am Anfang der Folge anders angeteased hat, dass zumindest eine Person von uns beiden Finanzexperte ist. Deswegen wird hier viel gefährliches Halbwissen auch mit drin sein.
Mhm.
Aber wenn man sich YouTube-Videos dazu anguckt, wird da vermutlich auch viel gefährliches Halbwissen mit drin sein. Von daher nicht so wild. Wir versuchen es einfach so gut, wie es geht und wie wir das verstanden haben, zu erklären. Weil in der ersten Linie sind wir hier ein Unterhaltungspodcast.
Ja, wir reden auch über den Film.
Genau, wir reden ja auch über den Film. Und
nicht nur über die Krise.
Genau. Und kein Finanzpodcast. Ist ja egal.
Ja,
Punkt.
Das war ein Witz.
Dann als erstes möchte ich mal fragen, hast du den Film auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
Ich habe den Film auf Englisch geguckt.
Okay.
Ich habe mich da durchgeboxt.
Also ich weiß, dass ich den Film vor 5 Jahren auf Englisch geguckt habe.
Ja.
Und auch wenn die Stimmen und alles richtig geil sind, fand ich, war das ein Fehler. Weil der ganze Finanzjargon ist so schon kompliziert im Deutschen, weil du dich damit nicht auskennst. Und ich finde, du wirst beim ersten Mal gucken im Englischen da einfach sehr stark von überlagert. Also wenn man Englisch nicht im Schlaf sprechen kann, dann finde ich, ist es einfach, sollte man den Film vielleicht zum ersten Mal auf Deutsch gucken.
Also ich kann mir ehrlich gesagt, also ich meine, ja, Englisch kann ich Englisch im Schlaf sprechen? Ich bin mir nicht sicher. Also ich spreche schon ganz gut Englisch, aber ich habe das Gefühl, dass dieses ganze Finanzjargon auch auf Deutsch mir nicht so viel sagt. Also keine Ahnung, zum Beispiel, wie heißt das, wenn man darauf wettet, dass irgendeine Aktie fällt?
Shorten.
Auf Deutsch?
Die haben das nicht übersetzt. Das
so.
Heißt Shorten.
Ja, wow. Okay, das wollte ich jetzt gerade sagen. Wenn ich das höre auf Deutsch, dann denke ich halt auch, what the fuck ist das?
Also ich glaube, dass das Shorten. Ich habe nie auf Deutsch geguckt und ich würde sagen, dass die schon so Shorten oder auch irgendwie CDOs oder so, das ist da alles nicht übersetzt. Die sagen da nicht CDOs.
Ja, also dann bringt mir das halt auch nichts, das auf Deutsch zu gucken, weil dann sind diese ganzen Begriffe, die ich halt auf Englisch nicht kenne, kenne ich aber auf Deutsch auch nicht. Ja,
klar. Ich konnte mich halt mehr drauf konzentrieren, auf die Begriffe oder wie die erklärt werden. Die Erklärungen davon, kommen wir gleich noch zu, wir kommen zu ziemlich vielen Sachen gleich noch zu, sind halt für mich einfacher verständlich auf Deutsch.
Aber...
Und deswegen habe ich den Film auch auf Deutsch geguckt.
Ja, ich habe
mein englisches Netflix habe ich kurzzeitig auf Deutsch gestellt.
Okay. Der läuft auf Prime.
Ja, fuck, stimmt.
Ja, ich meine, ist ja vollkommen okay, aber ich hatte das Gefühl, ich hätte das Gefühl, dass ich auf Deutsch jetzt nicht viel mehr verstanden hätte.
Mhm.
Und dementsprechend habe ich einfach gesagt, naja, dann gucke ich den auf Englisch.
Okay. Nur nochmal, um eben drauf zurückzukommen, ne? Ich habe Fakten, du hast Fragen.
Ja.
Aber du hättest ihn auf Deutsch nicht so viel besser verstanden.
Ich hätte auch... Du willst mir sagen, dass das da alles hast du aufgeschrieben, nachdem du den Film geguckt hast, ohne irgendwas zu googeln.
Ach so, nee, ich habe da schon nachgeschlagen.
Und ja, so. Auch, so. Ja. Also ich meine, wenn ich jetzt noch Research gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht auch... Ich habe ja auch zwischendurch sogar Research gemacht und war so... Und hab's auf Deutsch gegoogelt und war so, verstehe ich nicht.
Okay. Ja, ey, wir gucken einfach, wie weit wir hier kommen.
Und dann dachte ich mir so, wenn du das Wort auf Deutsch nicht verstehst, dann musst du den auch nicht auf Deutsch gucken, weil dann bringt das so, dann bringt es dir auch nichts.
Okay.
Naja, gut.
Also ich habe mal was vorbereitet und ich würde einfach mal die Handlung zusammenfassen.
Ja, bitte.
Ist das okay?
Das ist okay für mich.
Alles klar. Der Hedgefondsmanager Michael Burry sieht im Jahr 2005 die kommende Blase am Immobilienmarkt und die damit verbundene Finanzkrise voraus. Glauben möchte ihm natürlich niemand und so wettet er mit den Mitteln seines eigenen Fonds auf den anzusehenden Kriseneinbruch, was umgangssprachlich als Shorten bezeichnet wird. Dazu kommen noch ein paar andere Investmentbanker, wie beispielsweise Mark Baum, die durch Zufall auf Michael Burrys Geschäft aufmerksam werden. Ebenfalls dabei sind noch zwei junge Fondsmanager, die ebenfalls durch Zufall davon erfahren und mithilfe ihres Mentors Ben Rickard in das Geschäft und einsteigen und gegen den Markt wetten. Und so kam es, wie es kommen musste, und eine Handvoll Personen bereicherten sich an der globalen Finanzkrise des Jahres 2007.
Oh, sehr schön zusammengefasst.
Dankeschön.
So viel habe ich auch verstanden von dem Film.
Ja, das ist ja auch erstmal nur der Grundplot. Das ist ja auch nicht alles, was ich hier... Ich habe den ja nicht 15 Mal auf meine vier Seiten hier geklickt.
Ja, ja, schon klar.
Ja, aber ich finde es so eigentlich ganz angenehm, als das einfach so aus dem Kopf zu sagen, wenn man sich da einfach vorher ein paar Sätze zurechtschreibt. Muss ich mich ja nicht schämen.
Wenn du das vorliest, kannst du auch ein bisschen langsamer. Vorlesen.
Ah, habe ich sehr schnell vorgelesen.
Ja, jetzt nicht sehr schnell, aber
okay.
Schon ein bisschen lang.
Ja, ja, okay, mache ich gerne.
Ja, genau, also ich kannte den Film auch vorher schon, ich habe den schon vorher mal gesehen, aber ist schon ein bisschen länger her, glaube ich. Deswegen, ich wusste nicht mehr so ganz genau, was passiert. Es war eigentlich alles für mich neu.
Okay, was wir direkt am Anfang schon sagen können, dieser Film ist Bombe. Also ich finde den mega gut. Ich habe dem 5 Sterne und ein Herz gegeben auf Letterboxd.
Das habe ich gesehen.
Und ich könnte den auch immer wieder gucken. Ich finde den so krass unterhaltsam auch und auch nicht zu lang. Und der geht ja auch irgendwie 2 Stunden 20 oder 2 Stunden 10 oder so. Ja, 2,20 glaube ich. Alle Filme gehen irgendwie 2,20. Auch den Film, den Jens eben erwähnt hat, geht auch 2,20.
Ja.
Und wie gesagt, also Finanzkrise 2007 ist so wahre Geschichte, haben wir vermutlich alle miterlebt.
Ja.
Und der Film ist auch bei den Oscars aufgetaucht, das ein oder andere Mal. Zwar wurde der in 5 Kategorien nominiert. Weißt du welche? Okay. Also, er wurde nominiert in bester Schnitt. Christian Bale als bester Nebendarsteller, frage ich mich, Nebendarsteller? So, ist er nicht, wer ist denn der Hauptdarsteller in dem Film? Haben die dann einfach, weil die alle gleich viel Screentime hatten, irgendwie wollten die da niemanden für einen Hauptdarsteller nominieren? Weil das machen ja die Studios, so, die schlagen ja auch Leute vor einfach.
Ich denke, dass sie das so gemacht haben, dass es keinen Hauptdarsteller gibt.
Beste Regie, bester Film und bestes adaptiertes Drehbuch und nur letzteres hat er gewonnen.
Ah, okay. Ja, ich finde den Film auch gut, aber 5 Sterne kriegt er von mir nicht. Also dafür ist einfach, finde ich, die Materie, weiß ich nicht. Also das ist ja nicht langweilig, das ist ja super krasses Drama eigentlich. Also fast schon so Thriller-mäßig, aber ich finde es ein bisschen langweilig. Also den Inhalt.
Ja.
Weil es einfach, und das liegt jetzt nicht daran, dass ich es auf Englisch geguckt habe, weil wie gesagt, wenn jemand auf Deutsch mich mit Finanzsprache zublabert, dann bin ich so, yo, wovon redest du da? Und also ich finde, was ich gut finde, sind auf jeden Fall die Charaktere. Finde ich mega. Also wie die ganze Zeit eigentlich nur fluchen, finde ich mega. Und ich finde auch ein paar Sachen richtig lustig. Also die Gags. Und Ja, also mein Problem ist eigentlich, ja, die Thematik finde ich halt persönlich nicht so spannend. Und auch, also das Ende ist halt so, ich habe am Ende nicht ganz verstanden, wer hat jetzt irgendwie gewonnen? Also ich hatte das Gefühl, alle haben irgendwie verloren, bis auf Ryan Gosling.
Nee.
Ja, aber so fühlte sich das an.
Nee, das ist aber falsch.
Ja, das stimmt halt nicht, weil die haben ja alle darauf gewettet, dass es bergab geht und dann ging es bergab, aber du hattest nicht das Gefühl, also ich meine, das sollte natürlich auch so vom Film sein, aber irgendwie hat mir das so ein bisschen gefehlt, dieses wir hatten recht und das ist irgendwie unser Payoff.
Aber du hast doch schon den Text gelesen, der dann am Ende vom Film noch auftaucht.
Ja.
Okay, und da stand sowas drin, dass Michael Burry irgendwie da so und so viele Millionen damit verdient hat und so viele Millionen noch an seine, an die Investoren oder Teilhaber oder sowas ging.
Text oder stand das, weil da war so eine E-Mail, die er geschrieben hat und da war so, hier ist ihr Ausschüttung von 350 Millionen.
Das stand auch in der Mail, aber das stand, glaube ich, auch in dem Text am Ende.
Okay, ja gut, dann habe ich, ich habe den Text gelesen, ich habe sogar pausiert, um das alles zu erzählen.
Ja, ich muss auch pausieren.
Vielleicht, überlesen oder nicht. Ich habe halt noch mitgekriegt, also was die so in Zukunft dann gemacht haben. Mhm. Was die einen haben noch weitergemacht, der andere ist irgendwie weggezogen. Weiß ich nicht. Blablabla.
Also die haben da alle Kohle rausgeschlagen. Sowohl die zwei jungen Typen,
ja,
als auch Steve Carell und seine Gang.
Ja, aber ich hatte das Gefühl, es gab nicht wirklich einen Payoff von dem Film. Der hat mir so ein bisschen gefehlt.
Ja, vielleicht wären die Charaktere unsympathisch, wenn da noch ein bisschen drauf rumgeritten würde, wie viele Millionen die damit jetzt auch verdient haben.
Ja, aber ich meine, es geht ja darum, dass die mit so einer miserablen Lage Geld gemacht haben.
Mhm.
Und dann sollen die das gefälligst auch, also so, ihr seid Teil davon.
Ja.
Und dann zeigt das auch und seid nicht so, wir haben mega viel Geld, aber das ist alles scheiße, was hier passiert. So, ja, du hast dich auch daran bereichert irgendwie. Ne? Das Geld muss ja auch irgendwo,
ja,
herkommen.
Ja.
Also das Geld ist ja nicht einfach irgendwie vom Himmel gefallen. So, wo kommt das Geld her, was ihr gewonnen habt? Und, weißt du?
Mhm.
So. Ja, das hat mir einfach nur ein bisschen gefehlt am Ende. Und okay, deswegen ist es kein 5 Sterne für mich.
Der eine Schauspieler, der Jeremy heißt, dessen Nachnamen ich eben zweimal falsch, ja, gesagt habe, heißt übrigens Jeremy Strong.
Ist das der Winnie spielt?
Ja, genau.
Ah, oh, der ist cool.
Ja, ich mag den auch. Mega geiler Charakter. Mega.
Sowieso, was ich total crazy fand in diesem Film, das sind ja alles, und das meine ich jetzt nicht irgendwie schlimm oder so, das sind alles weiße Männer, aber ich könnte die alle auseinanderhalten. Also normalerweise, wenn ich einen Film gucke und du hast nur Leute, die sich ähnlich sehen, ja, und ich meine, wenn alle weiß sind, alles Männer, alle so im ähnlichen Alter, und jetzt keine crazy Frisuren oder crazy Brillen oder so haben, dann vermische ich die einfach so. Dann bin ich so, ah fuck, wer war das nochmal? Aber hier, ich wusste genau, wer ist. Und ich meine, in dieser Gruppe von Michael Baum oder so, der Steve Carells Charakter, das sind ja so 4, 5 Typen. Und ich wusste genau, wer ist, wer irgendwie welche Charaktereigenschaften hat und so weiter. Also ich finde, das hat der Film irgendwie richtig gut gemacht. Der hat die Leute ja auch immer so eingeführt und war so, das ist der hier, der hat das und das gemacht. Und dann gab es immer so einen kleinen Clip. Und dann, weiß ich nicht, das hat sich sehr gut bei mir im Gedächtnis abgesetzt.
Mhm.
Du guckst die ganze Zeit mega skeptisch.
Nö.
Wenn ich versuche, dir was zu erklären, guckst du mega skeptisch. Und ich bin so, versteht er, was ich meine?
Ja.
Und findet es dumm?
Nee.
Versteht er nicht, was er meine?
Ich verstehe schon, was du meinst. Ich gucke auch nicht skeptisch. Also okay, vielleicht unabsichtlich skeptisch.
Hm, so Resting Bitchface.
Also alles okay.
Resting Skepsis.
Ja, das habe ich manchmal leider. Ich kann das nicht so kontrollieren.
So.
Wollen wir denn mal die Charaktere durchgehen, die in dem Film auftauchen?
Ja.
Okay, fangen wir mal an mit Michael Burry.
Michael Burry.
Gespielt von
Christian Bale.
Korrekt. Und der ist, wie ich eben schon gesagt hatte, ein Hedgefondsmanager von einer relativ großen Firma, die er auch gegründet hat. Und der hat, ich sag mal, so ein paar soziale Probleme.
Dr. Michael.
Doktor, genau, der ist Doktor der Medizin.
Ja, das fand ich so geil, weil es kommt so, bla, Doktor. Und dann, ganz am Ende, also eigentlich unterschreibt er alles mit Dr. Michael Burry. Hm. Und dann ganz am Ende unterschreibt er eine E-Mail mit MD.
Ja.
Und ich so, MD? Gegoogelt, Medical Doctor.
Ja.
Und ich so, Bitch, what you doing?
Ich fand das auch voll weird, weil das hat man einmal auf dem Schild, also auf seinem Namensschild, was auf dem Schreibtisch steht, steht auch M.D. Michael Berry drauf. Und da war ich so, hä, MD? Das macht doch keinen Sinn. Und dann ist mir eingefallen, dass das die Abkürzung halt für so Dr. Med ist oder so.
Ja. Crazy.
Ja.
Dass der einfach ein Doktor, ein
also wird ja dann,
medizinischer Doktor ist, genau. Und aber für so Finanz...
Wird ja dann später noch erklärt. Und der ist eigentlich ein ziemlicher Verrückter, also positiv Verrückter, halt mit so ein paar sozialen Schwächen, ne? Hat auch ein Glasauge, was er bei einem Unfall als Kind mal verloren hat. Und er hört, und das finde ich auch wieder mega nice, weil der Soundtrack von dem Film ist, finde ich, auch sehr gut. Der hört einfach mega laut Metal in seinem Büro auf Kopfhörern, da läuft da schön Mastodon und Metallica. Habe ich natürlich wiedererkannt. Und direkt so mit, also dann hat er ja noch seine Drumsticks. Mhm. Und da habe ich auch direkt mitgemacht, als wüsste ich, was ich wie schlagen muss. Ne? Aber es geht ja nur um das Feeling.
Mhm.
Und der ist ja der, der ursprünglich erkennt, dass da so eine Blase ist. Während alle anderen sagen, yo, also du willst wirklich gegen den Immobilienmarkt wetten? Bist du behindert?
Der
bist
Immobilienmarkt
du dumm?
Ist stabil. Weil jeder bezahlt seine Hypotheken. Nee, Hypotheken?
Genau, ja, Hypotheken.
Doch,
Hypotheken. Ja, Mortgages.
Mortgages,
Hypotheken.
Ja.
Genau. Wen haben wir noch?
Hypotheks.
Wen ich auch sehr gemocht habe, war Mark Baum. Das ist der Charakter von Steve Carell gespielt.
Mega.
Ja, der ist ein richtiger Hitzkopf einfach. Der findet, der hasst die Wall Street, aber er will da auch nicht weg.
Auf Englisch sagen sie, also sie sagen irgendwann, du bist glücklich, wenn du unglücklich bist. Ich bin glücklich, wenn ich unglücklich bin.
Genau, ja.
So mega geil.
Da hat es mir immer richtig Spaß gemacht, dem zuzugucken, wenn irgendeine Szene mit ihm auftaucht.
Ja.
Witzigerweise, seine Frau in dem Film wird ja gespielt von Marissa Tomei.
Ja.
Die auch seine Geliebte spielt in Crazy Stupid Love, einem anderen Film, den wir gut finden, wo auch Ryan Gosling mitspielt.
Haha. Oh, der Kreis.
Schließt sich. Oder so. Hm. Naja. Auf jeden Fall hier Michael Baum, auch guter Typ. Ja, ich finde, Brad Pitt fand ich irgendwie auch geil, aber der ist ein bisschen nach hinten gerückt.
Ja, der war halt nicht.
Der hatte auch nicht so viel Screentime.
Es ging halt hauptsächlich um diese anderen beiden Dudes.
Genau, zu denen ich mir absolut nichts aufgeschrieben habe.
Okay, also den einen, der kleinere mit der Brille.
Ja.
Der hat bei Orange is the New Black mitgespielt.
Mhm.
Das weiß ich. Das war ich nämlich so, woher kennst du den? Ah ja, genau. Aber ansonsten wüsste ich jetzt gerade auch nicht, woher ich den noch kenne.
Ja. Ich fand es auf jeden Fall hart, wie die beiden irgendwie am Anfang immer abgelehnt wurden. Also schon so in den Lobbys von den Banken bei einem Termin, den die an einem Freitagnachmittag oder so um 4:50 bekommen haben. Also die hatten es ja nicht so leicht, da irgendwie reinzukommen. Und deren Intention war ja auch nicht von Anfang an, irgendwie gegen die Immobilienblase zu wetten. Die hatten das ja auch nur durch Zufall mitbekommen. In dem Film wird es halt durch so einen Prospekt, der da auf dem Tisch in der Lobby von der Bank lag, gezeigt. Was aber dann ja aufgeklärt wird, dass die den so nicht gefunden haben.
Ja, ja.
Genau, und den konnte dann ja erst Brad Pitts Charakter Ben Rickard helfen.
Genau.
Als quasi Mentor.
Genau, so. Ben Rickard war mal in der Vergangenheit an der Wall Street, aber hat sich dem dann
hat Abstand genommen.
Nee, er hat sich davon entfernt.
Na, distanziert. Egal.
Distanziert, so. Und lebt jetzt irgendwie so ein bisschen selbstversorgermäßig auf dem Land eigentlich.
Hm.
Und sie sind so, yo, du musst uns helfen. Und er so, oh, ja gut, meinetwegen helfe ich euch.
Und dann gibt es ja noch Ryan Gosling.
Ja. Ich muss sagen, bei ihm war ich, also da hätte ich vielleicht, wenn ich es auf Deutsch geguckt hätte, hätte ich vielleicht mehr verstanden, keine Ahnung. Da habe ich nicht ganz verstanden, warum er jetzt am Ende so viel Geld gemacht hat. Also was da jetzt so genau.
Genau
die Story war.
Da war das ja, wo sie, also sein Assistent hatte sich ja verwählt. Nee.
Ja, ja.
Genau.
Ja.
Und dadurch haben ja die anderen rund um Steve Carell davon Wind bekommen.
Er hat ja dann irgendwas bei ihm, also Steve Carell hat ja dann irgendwas bei ihm gekauft.
Mhm.
So.
Ja, ich habe den Ryan Gosling-Teil hatte ich auch nicht so ganz verstanden. Ich dachte, der ist auch, weil er am Anfang sagt, dass er da nicht so profitiert hat von oder nicht so das nicht gefunden hatte oder so, dachte ich, der nimmt eigentlich nur so eine erzählende Rolle ein.
Ja.
War dann da tatsächlich auch ein bisschen verwirrt. Wie gesagt, ich hatte mir dazu leider jetzt auch nichts großartig noch aufgeschrieben.
Okay. Ja, ist ja nicht so gut, aber.
Ja, auf jeden Fall übernimmt er, ist er der Erzähler von dem Film. Und ja. Erklärt so die ganzen Geschichten, Zusammenhänge, Begriffe erklärt er auch oder zumindest moderiert er andere Leute an, die das tun.
Aber der Film ist nicht komplett narratiert. Also.
Genau, das sind immer nur so Teile, die ja auftauchen davon. Mhm. Denn was auch cool ist bei dem Film, der durchbricht so ein bisschen die vierte Wand. Also die Schauspieler sprechen direkt zum Zuschauer. Mhm. Das machen teilweise halt Leute, die irgendwelche Bankerrollen oder was auch immer in dem Film übernehmen. Teilweise wird das aber auch outgesourced. Zum Beispiel an Margot Robbie, die in einem Schaumbad liegt und keine Ahnung, was erklärt sie? Ich hab's schon wieder.
Ich glaube, sie erklärt vergessen. Was irgendwie was Mortgage Bonds sind.
Genau,
oder
ja, genau. Und dann hat man später noch Selena Gomez, die irgendwie anhand von Blackjack-Spielen erklärt, was irgendwie CDOs sind CDOs. Oder sowas, ja. Genau, und so wird das, da gibt es noch irgendeinen Koch, dessen Namen habe ich auch schon wieder vergessen. Mm. Und die erklären dann halt zwischendurch mal so ein bisschen Fachbegriffe. Und das ist sehr unterhaltend, lockert ein bisschen auf und zieht einen so ein bisschen aus dieser Wall-Street-Atmosphäre raus. Was ich aber gut finde, dass man dann mal so kurz rausgeholt wird und dann einfach wieder eintauchen darf.
Das ist ja dafür auch, das ist ja genau dafür gewesen.
Aber ich liebe es, wenn die vierte Wand durchbrochen wird. So, ich finde das mega, mega cool.
Machen wir eigentlich einen Spoiler-Teil hier?
Ja, ich finde, wir haben ja jetzt gerade so Charaktere ganz gut erklärt. Ich würde sagen, wir spoilern einfach ab jetzt, oder?
Ja, weil ich meine, haben wir nicht eigentlich schon gespoilert?
Ja, also nicht so schlimm halt. Also das ist ja kein Geheimnis, dass da Leute dran verdient haben.
Ja, also ich meine, jeder weiß, dass es da eine Krise gab, dass da Leute dann verdient haben und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, wenn ihr den Film noch selber gucken wollt vorher, dann, weiß ich nicht, pausiert den Podcast, guckt den Film und hört dann weiter. Wenn ihr sagt, man kann den Film aber auch gucken, wenn man schon, also weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass der Film, wenn man das jetzt hört, was wir über den Film sagen, dann hat man aber nicht den Film gesehen. Also der Film an sich, der bietet nochmal sehr viel mehr, ist ein anderes Medium.
Genau.
Deswegen, also das lohnt sich auch, wenn man darüber noch schon was gehört hat, den Film zu gucken.
Hattest du damals, als die war, so wir haben da ja schon gelebt, ne, wie alt waren wir da, so 13, 14? 15,
keiner.
So in dem
nichts
Dreh.
Mitgekriegt.
Ich habe auch, also ich habe schon mitbekommen, dass es so eine Finanzkrise gab, ja.
Nope, ich nicht.
Echt nicht?
Nee.
Oh Gott, okay, krass. Wie kann man das nicht mitbekommen?
Keine Ahnung, was interessiert mich denn nicht? Ich war gerade, ey, vor allem, ich war gerade irgendwie 13, 14 oder
hey,
so.
Aber hast du nicht auch mal irgendwie, haben deine Eltern nicht mal Nachrichten geguckt, wo du auch im Wohnzimmer warst?
Nee, die haben nur abends Tagesschau geguckt, da war ich nicht dabei.
Okay, also ich habe das schon mitbekommen, aber ich habe nicht mitbekommen, dass da Leute krass viel Geld dran verdient haben.
Nee, also wie gesagt, ich hab's nicht mitbekommen damals.
Krass, okay.
Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern.
Huh. Aber 9/11 hast du mitbekommen.
Ja. Keine Ahnung, da war ich 5.
Ja. Ich war 4.
Ja.
Nee. 5 war ich auch.
Ich.
Du warst 6. Das ist im September gewesen.
2001, ne?
Ja.
Ah, stimmt. Ja, 9/11, da, also ich meine, ich weiß, wo ich war an dem Tag, einfach nur, weil meine Eltern darüber geredet hatten, so, ja, ich weiß noch genau, wo ich war, als es passiert ist, weil ich dann da halt auch war. Aber, also so genau an den Moment, als mir das gesagt wurde, mich erinnern, kann ich nicht, würde ich sagen.
Mhm.
Also ich meine, nee.
Ja.
Weiß ich nicht.
Gut.
Ist ja auch egal. Also ich, okay, gut, ja, wir gehen jetzt einfach mal in den Spoiler-Teil. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und das gerne vorher sehen möchtet, bevor wir hier alles über die Handlung erzählen, dann macht das und dann hört aber weiter.
Genau. Spoiler!
Okay, gut. Also jetzt, wo wir im Spoiler-Teil sind, kann ich ja einmal kurz einfach alle Begriffe vorlesen, die ich mir aufgeschrieben habe mit Fragezeichen. Manche davon habe ich direkt danach gegoogelt oder so.
Mhm.
Manche hatte ich dann keine Lust.
Okay.
Also, Bond, Mortgage Bond, Short Something, Short Housing Market, Contract Voided, Gully, Adjustable Rate Mortgages, Yield Guy, Subprime Adjustable, Warren Buffett, Credit Default Swaps?
Warren CDO, Buffett ist doch ein Schauspieler.
Subprime Losses Department Nobu. Ja, ich wollte nachgucken, wer das ist.
Wie witzig. Ich mir so vorher, was ist denn ein Warren Buffett? Und dann stellt sich später raus,
dass nein, ich das weiß, dass es ein Typ ist, aber ich wusste nicht, ich wollte nur nachgucken. So, das sind alles die Fragen, die ich mir gestellt habe während des Films. Manche davon wurden beantwortet, beziehungsweise habe ich mir selber beantwortet. Und manche bin ich so, was ist ein Subprime Adjustable? Es ist ein Credit Default Swap.
Ja, vielleicht habe ich dazu ein bisschen was hier. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich habe das Anfang letzter Woche geschrieben. Ich habe keinen Plan, was hier drin steht. Oh, oh. Erstmal. Ich finde es mega witzig, dass Michael Berry, als er die ganzen zu den ganzen Banken geht, um den, den Immobilienmarkt zu shorten. Was ja. Shorten ist, erklären wir übrigens gleich. Immer eine Tasse mitnimmt, glaube ich. Weil einmal fragt er nach einer Tasse und beim anderen Mal zieht er die so an sich. Und ich habe gehofft, dass es einfach nochmal so eine Szene gibt, wo man die ganzen Tassen von der Bank sieht. Ja, wollen wir mal Shorten kurz erklären? Weil der Film heißt ja schließlich The Big Short, also das große Shorten.
Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, was auf das... das mit den Banken. Ich meine, ich weiß, dass dieser Film auf wahren Begebenheiten basiert und deswegen kann man da jetzt auch nicht so viel machen, aber dass teilweise die Banken so noch gut davongekommen sind... Also weil sie halt selber, wie war das am Ende, da haben die irgendwie ihre Dinger da verkauft und dann erst haben die gesagt, ja, das ist eigentlich, das sind voll die Scheiß-Investments, die raten wir jetzt ganz low, aber die hatten die dann schon verkauft. Es hat mir einfach so gefehlt, zu zeigen, so die richtigen Leute sind auf die Nase gefallen. Ich meine, das war auch nicht so, das weiß ich, aber das ist ja immer noch ein Film und kein Dokumentarfilm.
Ja, aber... Also klar, da sind viele auf die Nase gefallen und auch so Lehman Brothers sind ja komplett pleite gegangen und Unmengen an Menschen wurden entlassen. Aber im Endeffekt wurden auch teilweise Banken verstaatlicht und dann hat da der Staat einfach Geld reingebuttert.
Ja, ja, nee, klar, das ist ja auch ganz, das kommt ja ganz, ganz am Ende dann quasi.
Ja.
Aber so zwischendurch hat mir einfach gefehlt, dass, also diese Genugtuung haben mir so ein bisschen gefehlt. Weißt du, weil die haben den ja alle ausgelacht am Anfang. So, warum machst du das? Du verlierst richtig viel Geld und im Endeffekt hatte er halt recht. Aber man hat nicht wirklich mitgekriegt, dass die Banken so richtig darunter leiden. Also klar, manche haben irgendwie zugemacht. Das war dann so, war dann auf so einem Banner, hast du gesehen, Fox News, bla, bla, macht zu. Und du hast die ganzen armen Angestellten gesehen, die wie die da, aber so, ja.
Ja, also fangen wir erstmal an. Was ist denn das erste Problem, wie das überhaupt existieren konnte? Oder wie es überhaupt da in die Richtung laufen konnte?
Ja.
Das erste Problem, und ich glaube, in die Richtung hattest du auch was aufgeschrieben, sind variable Zinssätze. Wird ja auch im Film erklärt, ne, dass halt Adjustable Vermittler...
Adjustable Rate Mortgages
genau,
vielleicht?
Genau, ja. Dass so Vermittler von Mortgages, wie auch immer, Hypotheken? Haben... Hypotheken, ja, okay, danke. Von Hypotheken haben ja im Film in einer Szene offen gesagt, da... ist auch die Szene, wo Steve Carell und seine Gang rund um Jeremy Strong, da haben die gesagt, mit einem festen Zinssatz verdienen wir ungefähr so und so viel. Mit einem Variablen, sagen wir, mit einem festen Zinssatz oder so würden wir daran irgendwie, keine Ahnung, $3,000 verdienen.
Mit das Variablen, ist die Szene mit den in Florida.
Genau, ja.
Mit dem Schmidt von New York,
genau,
von New Girl.
Genau, ja. Und haben dann gesagt, ja, mit einem variablen Zinssatz verdienen wir halt so und so, also keine Ahnung, 10.000 da dran oder so.
Ja.
So, das Problem halt bei variablen Zinssatz ist ja dann, aber wenn du irgendwie deine Miete, oder ich sag mal Miete, deine Hypothek einmal nicht bezahlen kannst, steigt halt dein Zinssatz. Oder der steigt dann an einem bestimmten Punkt, steigt der. Ich gehe davon aus, dass wenn du die einmal nicht bezahlt hast, steigt dein Zinssatz. Was dahingehend in einen schwierigen Kreis kommt, dass wenn dein Zinssatz mehr steigt, wird die Chance nicht unbedingt größer, dass du das im nächsten Monat bezahlen kannst. Und deswegen hast du lange Aussätze. Wenn das vielen Leuten passiert, können viele Leute ihre Miete nicht zahlen. Und dann sind ja diese ganzen Hypothekenbonds, also die mehrere Hypotheken zusammenfassen und von Bank zu Bank verkauft werden, müssten halt dementsprechend auch geratet werden, dass die, die haben ja ein Rating mit sehr sicher bis sehr unsicher, was quasi beschreibt, wie sicher das ist, dass die Zahlungen reinkommen. Und die, gerade die mit variablem Zinssatz müssten dann nochmal, wenn man auch das Einkommen der Schuldner betrachtet,
ja,
müssten dann halt als vielleicht nicht ganz so sicher eingestuft werden, aber sie wurden ja, hatten ja immer ein AAA-Rating bekommen,
yep,
was heißt, ja, die Schuldner zahlen mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ihre Hypothek ab, dann kann man die nämlich natürlich auch teurer verkaufen. Denn das ist ja das, was Banken dann auch, oder was die auch gemacht haben, die haben halt diese Bonds von den mehreren Hypotheken so zusammengeschossen und haben das an eine andere Bank verkauft, die dann Bank A ja einmal komplett ausgezahlt hat.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Für Dumme. Also, fangen wir mal ganz am Anfang an. So, ich möchte mir ein Haus kaufen.
Mhm.
So, ja. Dieses Haus kann ich aber nicht auf einen Schlag bezahlen, weil ich habe ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, mehrere hunderttausend Euro auf dem Konto.
Ja.
Deswegen nehme ich eine Hypothek auf mein Haus.
Ja.
Das heißt, der Bank gehört das Haus.
Genau, die kauft das Haus.
Die kauft das Haus für mich und ich bezahle immer schön Geld an die Bank, jeden Monat, bis mir das Haus gehört.
Ja.
Das ist eine Hypothek.
Ja.
So, und was ist jetzt so eine Hypothekenbond?
Das sind mehrere Hypotheken.
Ja.
Die quasi zu einem Paket zusammengefügt werden.
Das heißt, wenn man eine Hypothek hat als Bank, dann kriegt man ja jeden Monat Geld von wem.
Genau.
Und kriegt dann quasi Plus wegen den Zinsen.
Genau.
Das heißt, das ist das, was eine Bank davon quasi hat.
Genau, ja.
So, und das heißt, eine Hypothekenbond ist einfach nur ganz viele Hypotheken. Dann kriege ich halt mehr Geld, weil die einzelnen Hypotheken, also warum packt man das zusammen? Das habe ich
damit
nicht ganz verstanden.
Damit die weiterverkauft werden können.
Ja, aber ich kann doch einfach als Bank sagen, ja, die Hypothek, die verkaufe ich jetzt an wen anders und dann.
Ja, die verkaufen halt diese Hypotheken ja nicht einzeln, sondern die haben halt einfach immer Pakete von Hypotheken verkauft.
Einfach
an
nur
andere
wegen
Banken.
Der Höhe des Geldes.
Genau, ja.
Okay. Okay, ja, gut.
Und die, so, ja, diese Bonds werden halt geratet. Also
ja,
die
ja,
haben halt ein Rating, das heißt,
ja, ja, verstehe.
Irgendwie, wenn du sehr arm bist, dann packen die halt diese Bonds in der Regel so, dass die, wo die Ausfallwahrscheinlichkeit hoch ist, das würde halt so in einen Bond kommen und die jetzt so, ich sag mal, hohere Mittelschicht sind, hätten einen anderen Bond,
ja, ja,
und
verstehe,
so weiter. Und die da drüber, die brauchen ja gar keine Hypothek eigentlich.
Genau, und ja, das heißt, hier war das Problem, dass die quasi gesagt haben, ja, diese Hypothekenbond ist voll gut, aber da waren auch richtig viele Hypotheken drin,
genau,
die halt Leuten gehört haben, die irgendwie super wenig Einkommen nur hatten oder so, also.
Genau, also die.
Sehr unsicher eigentlich.
Genau,
dass
die wurden.
Zurückgezahlt
es hatte, es haben quasi sehr viele Leute damals eine Hypothek bekommen, ohne dass da großartig viel geprüft wurde, weil Banken halt immer darauf dann bedacht waren, jo, wir verdienen ja Geld damit und die Leute werden schon ihre Hypothek abbezahlen. Und das ist dann aber ja bei ziemlich vielen Personen ausgefallen, gerade auch durch die variablen Zinssätze wieder. Also da spielt das dann.
Und wie schaukelt sich das dann hoch? Also weil zum Beispiel Steve Carell sagt ja irgendwann so, ja, er redet ja mit dieser Stripperin,
mhm,
und dann meint er so, ja, kann dann sein, dass deine Hypothek irgendwie 200-300% steigt.
Mhm.
So, wie kommt das zustande, dass die auf einmal 200-300% steigt? Einfach nur, weil sie nicht bezahlt? Oder hat das irgendwie was, hängt das zusammen? Weil das muss ja irgendwie zusammenhängen.
Ach so, ja, also die Hypothek steigt ja dann, wenn sie nicht zahlen kann.
Ja.
Und wenn viele Leute nicht bezahlen können, dann fliegen die ja aus ihrem Haus raus. Weil das Haus gehört ja der Bank.
Ja.
So, dann verdient aber die Bank nichts. Also die sind ja darauf angewiesen, dass die Leute Geld einzahlen.
Ja.
Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie die Bank noch an dem Haus verdienen könnte, ist das zwangs zu versteigern. Eine Zwangsversteigerung kriegst du aber weniger Geld, als sie eigentlich von dem Schuldner über den Zeitraum einnehmen würden.
Okay, aber meine Frage war ja, wie sich das, warum das so zusammenhängt. Also es haben ja nicht auf einmal alle einfach gesagt so, ja, wir bezahlen jetzt alle unsere Hypotheken nicht mehr. Das muss sich,
nee,
ja irgendwie bedingt haben.
Das war einfach ein schleichender Prozess.
Also.
Also die, stell dir das so vor, also so habe ich es zumindest verstanden. Die Einstufung der Hypotheken und die, vor allen Dingen die Vergabe von Hypotheken, war noch relativ, ich sag mal, nicht gut überwacht, aber gewissenhaft erstellt worden.
Mhm.
Irgendwann aufgrund von Gier ging es dann aber in die Richtung, dass einfach jeder, der wollte, eine Hypothek bekommen hat. Mhm. Das heißt, wenn die nicht nachprüfen, ob du wirklich auch ein geregeltes Einkommen hast, irgendwie, ob du jetzt, wie lange du schon in deinem Job arbeitest oder so, sondern die einfach so raushauen, dann steigt ja die Chance auch an Menschen, die oder die Anzahl an Menschen, die potenziell ihre Hypothek nicht weiter abbezahlen können.
Ja.
Und genau, und die, ja, dann kamen ja noch die falschen Ratings dazu von dem Weiterverkäufen. Aber das ist ja nochmal ein extra Schritt.
Ja, ja, nee, also mein Problem ist momentan nur, dass das ja eigentlich heißt, es ist ein schleichender Prozess, aber irgendwann ist es ja dann explodiert. Also dann ist die Blase ja geplatzt quasi.
Ja.
Und dann kam so alles auf einmal.
Ja.
So.
Genau, ja, den Punkt da, das habe ich auch noch nicht ganz nachvollziehen können. Also warum das, es wird ja irgendwann gesagt, wenn der bei, keine Ahnung, 8-9% ist oder so, dann platzt die Blase. Warum die bei 8-9% platzt, weiß ich auch nicht. Das habe ich da einfach hingenommen.
Vielleicht, weil die Bank dann sagt, okay, uns bringt dieses Hypothekendings nicht mehr, wir verkaufen das irgendwie an wen anders oder so. Und dann
genau, ja, aber das muss ja dann auch nochmal wer kaufen.
Ja, ja, genau. Und dann sagst du, nein, das ist ganz, ganz ein tolles Bundle, was wir hier haben. Und dann ist es das aber gar nicht, dann verkaufen die das.
Genau.
Und dann kein Geld mehr.
Genau.
Irgendwie so. Ja, gut.
Okay.
Ja, wir können ja jetzt einmal kurz, sage ich jetzt noch was zum Film und dann sagst du noch deinen nächsten Finanzfakt.
Mhm, okay.
Alles klar. Was mir aufgefallen ist in dem Film, ist, die haben immer, total oft hatten die so super, dass die Kamera so super nah bei den Leuten auf dem Gesicht war.
Mhm.
Und dann auch so ein bisschen, ja, jetzt nicht handheld, aber so ein bisschen shaky irgendwie. Und ich habe mich gefragt, warum? Also, warum... Was hat der Regisseur damit, warum hat er das gemacht? Das
sein ist Stilmittel?
Super. Ja. Also das heißt ja eigentlich, dass du so klaustrophobisch irgendwie bist.
Weiß ich auch nicht.
Hatte ich immer das Gefühl, dass es vielleicht einfach, weil so die Tension wird immer höher und dann macht es irgendwann puff.
Ja, vielleicht sollte es auch irgendwie so wirken, dass du direkt vor denen stehst.
Konzentrier
also so
dich!
Mit im Raum bist. Jetzt würdest du halt wirklich einen halben Meter vor denen stehen und das mitbekommen.
Was ich sehr lustig fand, war, als Ben Rickard im Flugzeug war und dann runterkommt und die Maske anhat.
Das habe ich mir aufgeschrieben.
Ja?
Ja.
Und diesem Chinesen zuwinkt, der auch eine Maske anhat, ne? Und die beiden sind so, Maske. Und der Film ist so, guck mal, der Ben Rickard, ein richtig ein Verrückter.
Ja.
Der ist so verrückt, der trägt eine Maske im Flugzeug.
Ja.
Der ist und so verrückt wie der Chinese, der auch eine Maske im Flugzeug trägt. Und jetzt ist es so, ja... Besser ist es. Alles in Ordnung?
Ja, das reicht schon.
Okay, gut.
Warte, wir unterbrechen mal ganz kurz hier. Okay, da sind wir wieder. Ja, wir haben gerade über die Maske von Ben Rickard gesprochen.
Ja,
ich fand das auch sehr putzig, weil wir haben uns da ja schon völlig dran gewöhnt, dass wir einfach ständig und überall Masken tragen müssen.
Das ist so lustig.
Ja, Maskenbuddies, habe ich auch aufgeschrieben. Ben und der Asian Guy.
Ja.
Ja, wollen wir erstmal kurz erklären, was Shorten ist?
Ja.
Weil das ist ja eigentlich das worum es in dem Film geht.
Das habe ich gelernt, war letztens mit der GameStop-Aktie.
Richtig, genau. Du hast mir das noch erklärt damals sogar.
Was? Echt?
Ich glaube, ja.
Du bist doch der Finanzprofi.
Okay.
Das kann sein, ja. Ich habe darüber geredet.
Ja, soll ich das erklären oder möchtest du das erklären?
Du kannst es gerne erklären.
Okay, also. Shorten funktioniert folgendermaßen. Generell hatten wir eben schon erwähnt, es ist so umgangssprachlich, um drauf zu wetten, dass etwas sinkt. Also ein Preis sinkt von etwas. Und das könnte im, ich sag mal, privaten Kontext, könnte das so ablaufen. Dort oder damals ist es halt in einem Millionenbeträgen abgelaufen. Mhm. Ne, also hat ja auch der Christian Bale hatte ja ist ja von Bank zu Bank gegangen und war mal bei 100 Millionen, 200 Millionen. Also da quatschen gut Geld dahinter. Und zwar würde es folgendermaßen funktionieren. Ich frage dich, yo, kannst du mir mal dein Handy leihen? Und wir nehmen an, dass dein Handy 100 Euro wert ist. Dann gibst du mir dein Handy und ich verkaufe dein Handy und habe 100 Euro. Und dann kommst du irgendwann und sagst, ey, kann ich vielleicht mein Handy wieder haben? Und dann ist aber dein Handy vielleicht nur 50 Euro wert. Und dann kaufe ich halt von den 100 Euro, die ich habe, dein Handy für 50 Euro, gebe dir das wieder und habe selber 50 Euro Gewinn gemacht. Und für dich hat sich quasi nichts geändert.
Da hatte jemand anders mein Handy zwischendurch.
Ja, das ist ja irgendwo verkauft jetzt, ja.
Das
also Handy ist halt nur, das ist ja halt das einfachste Beispiel, was ich gefunden habe.
Ja, ja, klar. Aber ja,
genau,
okay.
So in etwa funktioniert das Ganze. Also man leiht sich quasi Sachen
Und hofft, dass das Handy günstiger wird.
Verkauft die, hofft, dass da was fällt. Und dann
Kauft
man das zurück. Und damit das Ganze so passieren konnte, hatte ja auch der Michael Burry richtig viel Interest. Das haben die auch nicht übersetzt. Genau, ja, so Zinsen erstmal zahlen müssen an die ganzen Banken, die ihn noch ausgelacht haben, als er nochmal irgendwie 100 Millionen höher gegangen ist. Und dem seine Investoren ja auch aufs Dach gestiegen sind, weil die gesagt haben, ey, das kostet uns gerade so viel Kohle, deine scheiß Idee jetzt hier, dieser Häusermarkt, der wird halt nicht zusammen.
Das ist auch der arme Michael Burry, ne? Auf dem wird den ganzen Film, wird auf dem rumgetrampelt, ja? Bis zum Ende, wo er halt wirklich dann recht hatte und es gibt nicht mal so eine Genugtuungsszene, ja. Wenigstens. Es ist halt nur so, dann schreibt er so seine E-Mail, geht raus und du bist so...
Auch einfach, dass die ganzen Investoren von seiner Firma, die nur auf ihm rumgehackt haben, am Ende irgendwie noch irgendwie 700 Millionen Dividende ausgeschüttet bekommen haben.
Ja, warum
für nix, für null Arbeit. Danke. Einfach nur, damit die da Geld reinpacken.
Die haben die ganze Zeit dagegen gearbeitet.
Ja, der schreibt, stimmt, die wollten ja noch, dass er sie alle vorher auszahlt.
Ja.
Der schreibt ja am Ende dann so seine Mail irgendwie mit so, ja, irgendwie hier überweise ich Ihnen oder kriegen Sie dann so und so viel, so danke für nix quasi.
Das fand ich richtig traurig, der hat mir richtig leid getan.
Ich auch, ich finde, es ist so ein sympathischer und netter Charakter,
ja.
Auch einfach in dem Film. Und vor allen Dingen, auch, ich habe ja auch echt einfach so eine Schwäche und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass ich mich total verliebt habe, sondern ich habe einfach eine Schwäche für so krass intelligente Charaktere. Weil ich mir wünschte, dass ich manchmal auch in Situationen vielleicht auch mal ein bisschen cleverer wäre, aber hey.
So meine krasse soziale Kompetenz, da würde ich ein bisschen was von abgeben, einfach nur, damit ich ein bisschen schlauer wäre.
Ich würde gerne etwas von meinem Charme abgeben, wenn ich ein bisschen intelligenter bin.
Ich meine, ich habe so viel davon, ein bisschen kann ich schon noch abgeben, dann wäre ich ein bisschen schlauer.
Was ich eben noch erwähnen wollte, das habe ich leider vergessen, weil wir kamen ja kurz darauf zu sprechen, dass Personen ihre Miete nicht mehr, ihre Hypothek nicht mehr bezahlen können.
Ja.
Was da noch ein bisschen mit reingespielt hat, ist eine Einkommensungleichheit. Und zwar ist das Einkommen von der unteren und mittleren Schicht damals irgendwie so ein bisschen stagniert. Und dann war das für Personen möglich, dass sie ihre Ausgaben durch eine weitere Verschuldung finanziert haben. Sprich, du zahlst irgendwie deine Kreditkartenschulden mit einer anderen Kreditkarte ab. Aber in Wirklichkeit, ja, keine Ahnung, hast du halt nur noch mehr Schulden.
Jo.
Das wurde in Amerika irgendwie dann noch ein bisschen staatlich gefördert durch eine Deregulierung von den Kreditmärkten. Also, dass das einfach alles irgendwie wirklich auch so passieren konnte.
Ja.
Irgendwie staatlich geförderte Wohnungsbaukredite oder sowas. Also, das hatte immer, so wie ich das verstanden habe, so den Anschein gemacht, als ist das auch alles so super geil und der Staat gibt ja was dazu. Aber im Endeffekt haben sich halt Leute nur noch mehr verschuldet. Ja. So wie die eine Stripperin, die irgendwie sagt, dass sie 3 Häuser hat und eine Eigentumswohnung.
5 Häuser
und eine Eigentumswohnung. Okay, macht's nicht unbedingt besser. Genau, die ganze Verschuldung wurde dann irgendwie mit den Krediten aus dem Ausland oder mit Krediten aus dem Ausland finanziert. Glücklicherweise waren da andere Länder wie China oder Deutschland nicht so sehr davon betroffen, weil, beziehungsweise auch von der, die waren schon betroffen von der Einkommensungleichheit, aber wir haben einen deutlich regulierteren Kreditmarkt.
Mhm.
Und deswegen, ja, haben wir uns da nicht gegenseitig so in die Scheiße geritten, wie in Amerika, wo du quasi alles mit Kreditkarte bezahlst.
Ich wollte gerade sagen, ständig. Also in Amerika ist es wirklich.
Ich meine, wer hat denn 5 Kreditkarten?
Du gehst, also jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ich war ja schon öfter mal in
Amerika. Du bist ja Native Speaker quasi.
Ich bin quasi da aufgewachsen. Du gehst in Gap, ja? Also das ist so ein Bekleidungsshop. Du gehst dahin, kaufst einfach nur was und die wollen dir eine Gap-Kreditkarte andrehen. Einfach so. Du bist einfach nur da an der Kasse, bezahlst deine Hose oder so und die sind so, ja, wenn sie sich für unsere Kreditkarte anmelden, dann kriegen sie hier, ne, Rabatt, bla, irgendwas, Also die wollen dir einfach Kreditkarten unterjubeln, egal wo du bist, so gefühlt. Das finde ich total crazy, weil in Deutschland ist es halt gar nicht so. Ich meine, das höchste aller Gefühle ist so, dass du, wenn du bei Amazon was bestellst, die sagen, jo, wir haben noch eine Kreditkarte. Die kannst du dir auch kaufen.
Ja, in Deutschland wird immer so eine Kundenkarte angedreht.
Ja, aber eine Kundenkarte, da kannst du halt keine Schulden drauf sammeln oder so. Also diese ganze Kreditkartensache, die ist Amerika in Amerika richtig krass vertreten und in Deutschland eher so, meh. Habe ich das Gefühl.
Ja. Ja, ich finde, dass Deutsche da sehr viel. Deutsche sind einfach Bargeldmenschen.
Ja, und aber allgemein in Amerika musst du halt auch, also alleine schon, wenn du studieren gehst, ja, das Erste, was du machst, ist irgendwie Kredit aufnehmen über mehrere $10,000.
Ja.
So, ja. Die du dein Leben lang abzahlen musst, die teilweise einfach mehr werden. Du hast am Anfang irgendwie $70,000 und dann nach 5 Jahren oder, weiß ich nicht, nach 15 Jahren abbezahlt hast du 70.500 oder so, was du noch abbezahlen musst. Einfach nur, weil die Zinsen... Das
stimmt schon ein bisschen mehr.
Nein, du zahlst immer ab, aber es wird quasi nicht weniger.
Ja.
Sondern es bleibt gleich oder manchmal wird es sogar noch mehr, einfach nur wegen der Zinsen. Und das ist so crazy irgendwie, wie das normal ist, dass du verschuldet bist. Das ist was ganz Normales. So in Amerika habe ich das Gefühl. Und ich meine, ich weiß nicht genau, vielleicht einfach, weil ich so privilegiert aufgewachsen bin, dass meine Eltern halt nie irgendwelche Geldsorgen hatten oder so. Vielleicht ist das bei anderen Leuten anders, die halt sagen so, ja, wir haben uns auch schon oft viel verschuldet, aber ich habe so vom Gefühl, ist halt in Amerika das ganz normal, dass du dich einfach für alles so verschuldest. Und in Deutschland ist es eher so ein, ich bezahle erstmal, also wenn ich das Geld nicht habe, dann muss ich erstmal so ein bisschen gucken.
Ja.
Naja.
Ja, also ist halt tricky bei Kreditkarten, dass sie nur einmal im Monat abgebucht werden. Da, wenn man da nicht einen guten Überblick drüber hat, was man ausgibt, dann gibt man auch mal eben zu viel Geld aus. Das ist ja relativ easy. Muss man halt Kontrolle drüber haben und da haben Amis anscheinend nicht so sehr Kontrolle drüber. Mhm. Es reicht nicht, wenn es da irgendwie auch noch Kinder gibt, man sieht es ja auch in Filmen mega oft, die dann irgendwie mit einer Kreditkarte von ihren Eltern noch bezahlen, wo die halt, also das ist schon deren Kreditkarte, aber läuft halt über die von ihren Eltern, wo die noch so ein Limit haben. Ich würde doch einen Teufel tun und würde meinem Rotzwanz irgendwie, also ich habe kein Kind und ich mag Kinder auch generell, ich habe da vielleicht gerade ein bisschen, war da zu sehr reingesteigert, ich würde einen Teufel tun und würde einem Kind nicht eine Kreditkarte geben, was irgendwie ein $600-Limit im Monat hat. Und da werden 600 schon wenig sein. Mhm. Was es einfach nach Lust und Laune rausballern kann. Aber hey, Deutschland ist einfach mehr so ein Bargeldland. Und Deutschland will sehen, wann wie Geld von ihrem Konto abgegangen ist. Und das ist auch alles vollkommen okay. Kreditkarten haben halt in gewissen Hinsichten einen Vorteil. Ja. Aber nur eine Kreditkarte zu benutzen, würde ich auch nicht. Also...
Ich habe auch nur eine Kreditkarte, weil ich manche Sachen nur mit Kreditkarte zahlen kann. Also vor allen Dingen so Beiträge für Konferenzen oder so. Mhm. Also wenn man auf eine Konferenz fährt, die wollen das eigentlich immer mit Kreditkarte bezahlt haben.
Ja.
Für andere Sachen nutze ich die eigentlich nicht.
Ja, ich meine, was halt cool ist, wenn du Geld für irgendwas wiederbekommst noch. Ne, sagen wir zum Beispiel, du fährst auf irgendeine Konferenz und du musst das Hotel erstmal vorstrecken, kriegst es von der Uni dann wieder. Dann zahlst du mit Kreditkarte, die wird am Ende des Monats abgebucht und derzeit hast du von der Uni das Geld schon und du musst es quasi nichts vorstrecken.
Ja.
So, dafür ist es halt ganz geil. Aber kommen wir mal von Kreditkarten weg, wieder zum eigentlichen Film. Was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Subprime-Markt, dazu hattest du auch was, oder?
Ja.
Also, was sind sogenannte Subprimes?
Weiß ich nicht.
Rate mal.
Eher so mittelmäßige Sachen.
Genau, zweitklassig. Sehr richtig. Und zwar Subprimes beschreiben den Markt für Hypothekendarlehen.
Mhm.
In der Regel sind die dann für Privatpersonen, die durchaus auch eine niedrige Liquidität haben können, also eine niedrige Zahlungsbereitschaft.
Ja.
Oder Zahlungssicherheit. Und die werden dann, das hatten wir ja eben schon, als Pakete irgendwie zwischen den Banken verkauft. Und jetzt kommen wir nämlich auch zu dem ganzen Punkt, wie überhaupt diese Finanzkrise, die den Ursprung nur in Amerika hatte, irgendwie nach Europa oder auch Deutschland kommen konnte. Denn, wie wir schon gesagt hatten, irgendwann können Menschen nicht mehr zahlen oder so. Bonitätsprüfung war dann wohl nicht so ein Ding. Mhm. Und diese Pakete wurden dann als irgendwie, wenn die zu risikoreich waren, halt gebündelt und irgendwie CDOs genannt. Also ballern wir einfach mal rein. Collateralized Debt Obligations. Also sowas wie so eine zusammengefasste Schulden, bla. Und die wurden dann an internationale Banken verkauft. Und so kam da Deutschland mit rein. Das Problem bei den Sachen war halt nur, die konnten so super leicht an internationale Banken verkauft werden, weil die von externen Ratingagenturen halt diese AAA-Ratings bekommen haben. Also diese Unmengen an AAA-Ratings.
Ja.
Und da gab es ja im Film auch diese geile Szene, wo Ryan Gosling diesen Jenga-Turm da, also der ja nicht wie ein Jenga-Turm aufgebaut war, aber ja, halt aus Jenga-Stein, da auseinander nimmt und man dann sieht, wie das Ganze zusammenfällt. Ja, dass diese AAA-Ratings halt niedriges Risiko vermitteln, macht es besonders leicht, die zu verkaufen. Ne? Kann man dann vielleicht auch zu einem höheren Wert verkaufen, aber im Endeffekt ist es halt einfach Beschmu. Und da wird halt auch mit Sicherheit irgendwie noch so Geld zwischen Banken und Ratingagenturen geflossen sein, dass man da vielleicht ein besseres Rating kriegt oder wie auch immer.
Ja, ja.
So, stellt man sich jetzt die Frage, warum sollten denn Banken überhaupt Hypotheken verkaufen, wenn sie durch die Zinsen ja auch Geld einnehmen?
Mhm.
Ja, die sind halt das Risiko los und haben das Geld sofort. Das ist eigentlich der einfache Grund. So, die werden das Risiko los, sind im besten Fall irgendwie noch mit einem Gewinn rausgegangen durch die bisherigen Zinsen oder so. Und ja, die kaufende Bank denkt natürlich, ja geil, AAA-Rating, die zahlen auf jeden Fall, die Zinsen nehme ich ja mit, kaufe ich halt das Paket.
Und dann ist es aber
so. Ist aber halt auch nur so, wenn der Gläubiger zahlungsfähig ist. Durch die steigenden Zinsen dann mit dem variablen Zinssatz oder auch einem fallenden Einkommen.
Ja.
Genau, sinkt halt Bonität, Zwangsversteigerung kommt und das Haus wird für weniger Geld verkauft. Und die Banken, die dann eben diese entsprechenden Pakete haben, sind halt am Arsch.
Ja.
Mhm. So, haben weniger Geld, entlassen Mitarbeiter.
Ja. Alle.
Naja, nicht alle, aber viele oder wahrscheinlich auch alle, damit du irgendwie entsprechend deine Investoren noch schön, also damit die oben ja noch richtig schön Kohle
das ist eigentlich das raustragen
Traurigste. Können. Ja.
Das ist das Traurigste. Was ich auch sehr traurig fand in dem Film war, als Michael Baum dann mit seiner Vorgesetzten Christy oder so hieß sie, glaube ich, geredet hat. Und ja, sie ihm quasi sagt so, jo, wir sind ziemlich am Arsch, weil wir haben halt voll viele von diesen schlechten Hypotheken irgendwie, nicht Hypotheken, sondern ja, von diesen Bonds irgendwie gekauft. Und er wettet quasi gegen sich selber. Das hat mir so das Herz zerbrochen, ne? Weil er will die ganze Zeit eigentlich einfach nur das den Banken heimzahlen. Er hat ja auch so ein persönliches, so eine persönliche Beziehung zu dem ganzen Ding, weil sein Bruder hat sich ja selbst umgebracht.
Ja.
Wahrscheinlich wegen irgendwas Geldsorge, also
irgendwas Wall Street
adjacent. Und genau, er ist da so richtig auf so einem Rachefeldzug irgendwie gegen die Banken und es scheint so, als ob er die so richtig am Schlawittchen hat. Und dann kommt halt raus, okay, fuck, ja, seine eigene Firma ist auch, hat da auch Geld mit drin. Und ja, geht jetzt quasi auch pleite, mehr oder weniger.
Ja.
Das war echt traurig.
Was da irgendwie auch noch alles passiert ist, das wird in dem Film ein bisschen weniger beleuchtet. Also zum einen nochmal hier zu den falschen Ratingagenturen. Ne?
Ja.
Eine der falschen Ratingagenturen heißt Moody's. Und die haben im Jahr 2017 dann irgendwann, also 10 Jahre danach, so Mitverantwortung daran akzeptiert und mussten eine lächerliche Strafe zahlen von 864 Millionen US-Dollar. Dafür, dass das Ausmaß eigentlich viel höher ist.
Ja.
Aber hey, war ja nur eine Mitverantwortung.
Jo.
Und irgendwie haben in der ganzen Sache Schattenbanken noch eine Rolle gespielt.
Oha.
Frag mich nicht, wie. Also habe ich hier auch wirklich einfach so stehen in Klammern, frag mich nicht, wie. Weil die, die konnten, da wurden so Subprime-Kredite drauf übertragen, weil die irgendwie nicht unter Aufsicht der Bankenaufsicht waren. Also damit konnte die Bankenaufsicht einfach umgangen werden.
Okay.
Und dann haben halt irgendwie die regulären Banken eine bessere Bilanz, wenn es auf irgendeine Schattenbank übertragen wird. Und das ist alles richtig,
alles klar,
richtig weird. Und irgendwann gab es so einen Leverage-Effekt, wo irgendwie so was ganz Kleines dann einfach eine riesengroße Auswirkung hatte in Form vom Platzen der Blase.
Ja.
Ey, das ist, also ich finde, das ist alles ein mega hartes Thema und das ist einfach die Gier des Menschen, das können wir auch einfach mal so sagen, so viele andere Menschen in den Abgrund stört, so viele Leute, die dann ihr Haus verlassen mussten, weil sie ja eigentlich darauf vertraut haben, dass der ihr zugehöriger Sachbearbeiter da schon irgendwie ein faires Angebot macht, aber aus Gier ihnen ein beschissenes Angebot macht.
Das ist echt der
Oder
Wahnsinn.
Der eine Typ, die fahren ja irgendwann, fahren ja Mark Baum und Jeremy Renner. Fuck me. Ich sag einfach seinen Namen nicht mehr.
Willi.
Genau, die fahren ja durch Miami. und klappern einfach mal so Häuserschichten ab, weil die konnten das ja nicht glauben, dass einfach auch so voll viele Häuser leer stehen und alles, wo halt auch keine Hypotheken bezahlt werden. Und dann treffen ja die ja diesen einen Typen, der sagt, ja, aber ich wohne hier nur zur Miete, so, ich, wie jetzt irgendwie mein Vermieter zahlt seine Hypothek nicht und muss ich jetzt hier raus, und der musste ja dann auch da raus. Also, wie viele Leute einfach ihr Eigenheim dadurch verloren haben, durch die Gier von vielen anderen Menschen, und da werde ich wütend.
Ja. Ja, das ist auch, das macht einen doch echt wütend. Was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich nicht mehr. Eine Szene wollte ich noch einmal kurz ansprechen. Also zwei Sachen fallen mir gerade ein. Und zwar einmal in diesem Team von Steve Carell, also Mark Baum. Da sind ja diese zwei Typen. Der eine, das ist ja dieser, der so immer mega, also das ist ja mehr, aber dieser eine Typ ist immer so mega positiv eingestellt.
Mhm.
Ne? Und dieser andere, der ist halt so nicht positiv. Das sind die beiden, die am Anfang die als allererstes so durch die Häuser gehen, ne, wo der, die kommen da an und der eine Typ ist halt auch so, lass kubanisch essen gehen, und der andere so, are you fucking kidding me? Darüber denkst du jetzt nach? Und ganz am Ende sind die Rollen ja irgendwie so ein bisschen vertauscht, wo der eine sagt so, lass doch heute mal kubanisch essen gehen, und der andere so, wirklich? Das fand ich richtig süß. Und dann, genau, die eine Szene fand ich auch cool, wo Michael Baum ist irgendwie im Büro und nebenan ist irgendwie seine, diese Kathy oder so, seine Vorgesetzte mit so zwei anderen Typen, und die beiden anderen Typen sind so, yo, er soll seine Shorts verkaufen, ne? Also nicht seine Shorts-Hose mäßig, sondern seine...
Die hätte von mir sein können, so schlecht ist der.
Okay, gut. Also auf jeden Fall, er soll seine Shorts verkaufen. Und dann sagt Michael Baum halt zu Winnie so, ja, geh mal rüber and politely tell them to fuck off. Und ich so, alles klar, was kommt jetzt? Und dann geht so rein und ist so total nett und ist so, Michael Baum says to fuck off.
Ja.
Und die gucken so, was? Weil ich war auch so, wie sagt man jemandem politely to fuck off? Ja,
oder hat er nicht irgendwie so to get the fuck out of here oder sowas gesagt? Oder was, fuck off.
Ja, ich meine, du auf Deutsch war es bestimmt auch nochmal eine andere Übersetzung.
Ach ja, stimmt, ich habe es ja auf Deutsch geguckt.
Wahrscheinlich, ja, genau.
Ja, ich glaube, der hatte sowas gesagt wie, ja, hier, einmal Aufmerksamkeit bitte so. Ich habe gerade mit Michael Baum telefoniert. Er hat gesagt, ich soll dich alle verpissen.
Ja, das, ja, das kann ich mir. Sag dir mal nett, sie sollen sich alle verpissen. Genau, und eine Sache noch, also auch eine kleine Sache nur. Als sie in Las Vegas auf dieser Convention sind, und der eine, und Michael Baum die ganze Zeit sagt, ja, wann habe ich denn endlich FaceTime mit dem? Also ich weiß nicht, was der auf Deutsch sagt, aber auf Englisch sagt er halt, ich brauche endlich mal FaceTime mit dem. Und ich dachte die ganze Zeit, FaceTime übers Handy, aber es war ja 2007. Hm. FaceTime heißt halt wirklich einfach Face-to-Face, also im echten Leben einfach quatschen.
Ja.
Und ich war so, die sind auf dieser Konferenz und er will mit denen einfach nur FaceTimen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Ich kann es dir leider gar nicht sagen, was der da sagt. Kann mich nicht erinnern.
Ja, auf jeden Fall, auf Englisch gibt es halt diese, also bei mir jedenfalls gab es diese Verwirrung, diese kurze Verwirrung. Fand ich aber sehr lustig. Nur weil ich den jetzt hier 2021 gucke.
Es wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen vor 2007 gewesen sein. Aber so war nicht, und kam nicht 2007 das erste iPhone raus?
Ja, das ist ja auch, also zwischendurch werden ja immer so Bilder eingeblendet von so Sachen, die quasi passiert sind, während, wo ich auch so, ah ja, da, das ist nämlich auch zum Beispiel das erste iPhone kam dann auch raus, das war auf jeden Fall auch davor, irgendwann kurz davor, aber FaceTime ist ja nicht mit dem ersten iPhone rausgekommen, oder? Doch?
Das weiß ich nicht, aber kann sein?
Weiß ich nicht. Also ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall dachte ich bei FaceTime die ganze Zeit, er will wem FaceTime. Aber er wollte einfach nur mit dem sprechen. Mit diesem Japaner in diesem Restaurant, wo er noch sagt so, shorte alles, was dieser Typ jemals angefasst hat. Das ist so geil, ey.
Ja, hast du denn noch Fragen, die du draufstehen hast, auf die wir näher eingehen können?
Nö. Ich habe ja alles verstanden.
Okay. Also ich möchte nochmal sagen, dass der Film echt einen grandiosen Sound oder eine grandiose musikalische Untermalung hat. Led Zeppelin hatte ich eben auch gar nicht erwähnt. Also so Rockfans kommen da halt echt auf ihre Kosten. Aber ich finde, das ist auch sehr, Musik ist da auch sehr stimmungsmäßig ausgerichtet. Auch.
Ich habe ein Lied aufgeschrieben.
Ja.
Und zwar Crazy. Dieses Maybe you're crazy.
Ah ja, Knallt's Buckley.
Genau.
Ja.
Genau, das wird nämlich gespielt, als sie in Miami sind und mit diesem Schmidt, also der Schmidt von New Girl und diesem anderen Typen halt mit diesen beiden
Schmidi.
Typen reden, die so Hypotheken rausgeben. Da kommt das irgendwie davor, danach oder da, währenddessen. Und die quatschen halt mit denen und im Hintergrund die ganze Zeit so, maybe you're crazy.
Ja, ich finde das Gespräch auch so geil mit diesen beiden Typen, wo die dann noch so kurz hinter die Ecke gehen und sagen so, hey, warum erzählen die uns das? Und dann so, ja, die wollen halt angeben. Mhm. So, they wanna
they're
show
not
off.
Confessing,
so. Ja.
They're bragging.
Das ja, sagen oder so, ja.
Ja. Das ist echt,
also richtig krass, ey.
Crazy.
Wenn sich Leute einfach zu sicher fühlen, dann, ja, das ist echt crazy. Dann hauen die einfach raus.
Mhm.
Also ja, ey, der Film ist echt einfach mega viel Finanzgedöns und ich hab, mein Wirtschaftsabi hat mir da exakt null gebracht. Ja, also okay, ich war enttäuscht, die haben nicht mindestens, die haben nicht einmal über Kostenleistungsrechnung gesprochen. Ne?
Aber, also wenn ihr den Podcast jetzt gehört habt und den Film noch nicht gesehen habt, da seid ihr auf jeden Fall jetzt bestens vorbereitet und könnt den ganz easy peasy gucken. Okay, es ist ja nicht easy peasy, aber auf jeden Fall wisst ihr jetzt schon so ein bisschen mehr von der Hintergrundgeschichte.
Ja.
Und dann versteht ihr auch mehr, was passiert.
Ich glaube, was man da auch ganz gut machen kann, ist sich einfach so ein 10-Minuten-Video angucken, The Big Short Explained. Dann lässt man sich das erstmal erklären, irgendwie mit sowas Aufgezeichnetem oder so. Und dann guckt man den Film. Dann ist der immer noch mega unterhaltsam. Aber man versteht halt auch, was passiert.
Ja, wie gesagt, also ich finde, der Film glänzt nicht dadurch, dass so die Conclusion am Ende, das ist
genau,
nicht das, was
ja.
den Film ausmacht. Weil das hat mir nämlich nicht so gut gefallen, wie ich schon jetzt dreimal, glaube ich, gesagt habe.
Ja.
Deswegen.
Du hast schon erwähnt, dass du es nicht, dass
kann
nicht
man
richtig aufgepasst hast. Ja.
Excuse me? Ich habe aufgepasst.
Naja, du hast am Anfang der Folge gesagt, dass du das Gefühl hast, dass es nur Ryan Gosling gewonnen hat.
Ja, Entschuldigung, also wenn das ganze Payoff dieses Films am Ende in so einem Text ist, dann bringt mir das doch auch nicht. Also es ist ja kein richtiges Payoff.
Ist ja nicht nur in dem Text, ist ja auch in der E-Mail, die Christian Bale schreibt.
Ja, aber das ist ja auch kein Payoff.
Auch Text.
Das fühlte sich aber eher negativ an. Das hat mir eher so kein positives Gefühl. Das war jetzt nicht so, dass Christian Bale so gelacht hat und war so, nice, ich hab's denen gezeigt, dass irgendwer kam und so gesagt hat, so, yo, sorry, sondern es war einfach nur so, ja, hier, ich habe dir 360 Millionen Euro Dollar gemacht und dann am Ende im Text noch so, ja, er hat so und so viel reingebracht, bla bla bla. Sondern es war einfach nur so.
Passt halt zu seinem Charakter. Der ist ja sehr bescheiden.
Oh. Ja.
Ich meine, guck mal, was der für Klamotten trägt, ne? Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Alle Leute auf der Wall Street oder an der Wall Street tragen ja irgendwie schicke Anzüge und haben durchgegehte
Haare. Aber der sitzt ja nicht an der Wall Street, der ist ja in Kalifornien.
Ja, natürlich, aber der hat halt irgendein Investmentbüro, Hedgefondsmanager, was auch immer. Da tragen alle Leute auch in seinem Büro, werden da alle Leute Anzug tragen.
Mhm.
Außer er. Er trägt irgendwie so Shorts, T-Shirt, hat durchgewuselte Haare und Flipflops an.
Nee, ich sag ja nichts. Ich meine,
und wir wissen ja jetzt,
ja auch gar
dass
nicht
Flipflops auch gefährlich sein können.
Gefährlich, Leute, gefährlich. Ich will auch gar nicht deine 5-Sterne-Rating oder so. Ich kann das ja voll verstehen.
Hm?
Ich finde den Film ja auch gut, aber manche Sachen haben mir einfach gefehlt.
Ja.
Oder manche Sachen hätte ich mir halt gewünscht, dass sie vielleicht ein bisschen anders gemacht werden. Aber ich meine, ein Film hat ja auch, also der hat sich ja auch aktiv dafür entschieden, das so zu machen.
Ja.
Und
vielleicht ist Adam McKay einfach zu sehr so ein Dokumentarfilmemacher.
Mhm.
Dass
ja,
da einfach dann so die Bombe am Ende gefehlt hat. Weil das ist ja so genauso, was würdest du ja auch in Dokumentarfilm machen. Einfach so ein Text, der am Ende noch so runterläuft mit ja und dann ist noch das und das passiert.
Ja. Naja, gut. Ja.
Ja, ich mag den Film. Hab den aber auch lange nicht geguckt, weil das ist halt einfach ein krasses Thema. Nicht krass von irgendwie, das kostet einen irgendwie viel Kraft oder Nerven, sondern einfach, da muss man sehr gut aufpassen und
schon
gegebenenfalls
aufpassen.
Auch ein bisschen nachlesen. Und ey, ich will auch nicht lügen, ich hab den Film am Montag geguckt, irgendwie von irgendwie 6 bis 8 oder so, oder von 6:30 bis 7:30 rum in dem Dreh. Und dann habe ich einfach den restlichen Abend nichts anderes gemacht, als nur Sachen durchgelesen und mir Kram dazu aufgeschrieben. Also, so krass war meine Vorbereitung bisher noch nie, einfach, dass ich mir was ausgedruckt habe auch.
Ja.
Weil ich dachte, nee, das ist so viel, das will ich nicht auf mein Handy machen. Aber ich dachte, es ist mir wert, wenn wir hier einfach noch ein paar Sachen so erklären können.
Ja.
Und ey, wer weiß, vielleicht haben wir irgendwas falsch erklärt noch. Und dann kann uns der Oscar einfach darauf hinweisen, oder? Ja, viele Grüße an Oscar.
Schreib's in die Kommentare, Leute.
Ja, aber ey, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Auch sehr viel Spaß gemacht, darüber was nachzulesen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass man mit jedem bisschen, was man liest, eigentlich immer auch ein bisschen cleverer wird. Deswegen sage ich einfach mal, Leute, lest mehr. Lest mal mehr Bücher.
Lest
oder
mal einfach
Artikel.
Was. Benutzt legt jetzt mal das Handy weg und lest einfach
genau,
mal
den,
was.
Genau, den zufällige Seite-Link auf Wikipedia.
Oh ja.
Zum Beispiel. Mhm. Könnte man einfach mal ausprobieren.
Einfach mal lesen.
Ich meine das übrigens ernst. Also ich bin wirklich dafür, dass Menschen mehr lesen. Und ich würde auch eigentlich, wenn ich nicht Bücher noch zu Hause hätte, die ich lese, mir auch einfach mal nicht irgendwie ein Fiction-Buch durchlesen, sondern mal was anderes ausleihen. Vielleicht auch mal was aus einer Bibliothek ausleihen. Wir haben doch hier auch irgendwo eine krasse Bibliothek oder so am...
Ja, Stadtbibliothek Duisburg.
Ja, wo ist denn die?
In der Innenstadt.
Ah ja, die ist natürlich, das ist ja natürlich nur eine Straße hier.
Die ist direkt da vorne, ich weiß nicht genau, in welcher Straße die
okay.
ist.
Ja, und einfach mal was Neues lernen, ein bisschen den Horizont erweitern.
Ja.
Und nicht immer nur Sex Life auf Netflix gucken.
Okay, ja gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt durch diesen sehr finanzschweren Podcast, aber bei dem man auch viel gelernt hat. Ich finde, ich habe auf jeden Fall was gelernt hier.
Mhm.
Und ja, vielen Dank, Maxi, für deine krasse Vorbereitung.
Vielen Dank, Becky, für deine krassen Fragen.
Ja, ey, kein Problem. Fragen stellen kann ich richtig gut. Genau, dann würde ich sagen, wir hören uns dann in wahrscheinlich 3 Wochen erst, weil ich nämlich im Urlaub bin.
Was heißt denn wahrscheinlich? Also wir haben das ja eben abgesprochen. Die nächste Folge kommt in 3 Wochen.
Ja, sage ich ja. Wahrscheinlich in 3 Wochen. Wir hören uns dann in 3 Wochen, wenn wir über einen Film reden, den wir gerade jetzt noch nicht entschieden haben.
Mhm. Korrekto.
Korrekto.
Amen.
Amen. Bis dann.
Tschüss.